Kleinsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute haben wir uns ein wunderschönes Thema ausgesucht, nämlich Hansi Flick. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass bei einer großen Trainerkarussellrunde, wo es um den Trainer des FC Bayern geht, um die Nationalmannschaft, der Name Hansi Flick fällt? Also vor 2 Jahren habe ich zumindest gedacht, ja, das ist ein WM-Co-Trainer, der hat Freistöße einstudiert, war ein mittelmäßig guter Fußballspieler. Aber vor 2 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich Hansi Flick nicht in dieser Diskussion erwartet, in der er heute ist. Und dass er vielleicht sogar Bundestrainer wird, boah, das hätte ich vor 2 Jahren nicht so richtig gedacht, gebe ich zu. Da hätte ich andere Leute eher in dieser Diskussion erwartet. Und da passt es doch ganz gut nach den letzten paar Wochen, die über das Land eingebrochen sind mit einer Diskussion, die interessant war, dass über Hansi Flick ein Buch am 22. April erschienen ist. Wir hätten eigentlich schon früher miteinander gesprochen, aber dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen bei mir. Und deswegen erst heute bei uns im Podcast mit seinem Buch über Hansi Flick, Günther Klein. Hallo Günther.
Hallo Martin.
Wie geht's dir?
Die Einladung.
Aber sehr gerne.
Mir geht's gut. Ich genieße gerade einen kleinen Break, eine Woche Urlaub und ja, habe jetzt schön Zeit mit dir über Hansi Flick zu plauschen.
Eine Woche lang, jeden Tag, 8 Stunden.
Eine Woche lang, jeden Tag denke ich über Hansi Flick nach, was wohl aus ihm wird. Denke über den DFB nach, ob er da sich gut aufgehoben fühlen wird.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Zeit jetzt auch für Hansi Flick. Aber Günther, nur noch mal kurz zur Vorstellung für dich. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die dich noch nicht kennen, wenn man unseren Podcast hört. Stell dich noch mal ganz kurz vor.
Ja, wie bei früher bei der Show mit Rudi Carrell beim Herzblatt.
Es ist, da hinten ist jetzt auch eine Wand, da sitzen diverse nette Damen.
Ja, also ich bin seit 23 Jahren Redakteur bei Münchner Merkur, war auch zuvor schon im Journalismus tätig, kümmere mich um Fußball, um Eishockey, eigentlich um alles, was mit Hintergrund zu tun hat. Habe auch ein paar Bücher geschrieben und habe dann im Herbst vergangenen Jahres plötzlich die Anfrage bekommen, ob ich auch ein Buch zu Hansi Flick schreiben wollen würde. Ja, und das habe ich dann nach einer kurzen Bedenkzeit in Angriff genommen. Und jetzt liegt das Werk so zwischen 2 Buchdeckeln gepresst, mittlerweile auch vor.
Erschien im Riva Verlag, nur um der Vollständigkeit halber. Aber du hast ja quasi ein Buch über und nicht mit Hansi Flick geschrieben. Wie hast du das aufgenommen, dass du ein Buch nicht über mit ihm zusammen schreiben wirst, also eine Biografie, ohne sozusagen ihn wirklich direkt zu beteiligen?
Ja, also ich habe versucht, da so einen Mittelweg zu gehen. Es ist ja bei diesen Sportlerbiografien so, es gibt 2 Modelle. Das eine ist, ein Verlag gewinnt einen prominenten Autor, dass er aus seinem Leben erzählt, und man stellt ihm dann einen professionellen Co-Autor zur Seite. Da hätte es dann heißen, Hansi Flick mit Günther Klein, mein Leben oder irgend sowas. Ja. Das ist eine Variante, die bestimmte Voraussetzungen erfordert. Der Verlag muss natürlich Geld in die Hand nehmen, weil er muss dann seinen Protagonisten ja auch bezahlen, weil über dessen Namen wird er das Buch dann im Wesentlichen verkauft. Der Protagonist müsste auch viel Zeit mitbringen, um eben dem Co-Autor sein Leben zu erzählen. Also man müsste sowas sehr langfristig veranschlagen. Wenn jetzt jemand wie Hansi Flick den Spielplan des FC Bayern ja auch noch bewältigen muss. Ja, und die andere Variante ist eben, Man nimmt jemanden, von dem man glaubt, er könnte das gut recherchieren oder er kennt diese Person im Idealfall und bittet ihn dann über diese Person zu schreiben. Ist für einen Verlag natürlich billiger, geht auch schneller, hat vielleicht auch den Vorteil, dass es natürlich jetzt nicht so ein unbedingt ein rosa gefärbtes Buch sein muss. Also die Sichtweise kann ja dann eine völlig andere sein. Wenn ich denke, zum Beispiel diese politischen Biografien, da gibt es die Anna Klaus, die Bayern-Korrespondentin vom Spiegel, die eine Biografie über Markus Söder geschrieben hat, die hat ihn natürlich auch nicht beteiligt. Und das ist wahrscheinlich ein viel besseres Buch, als wenn jetzt Markus Söder daran beteiligt wäre. Also der Blick ist ein etwas unvoreingenommener. Man hat andere Möglichkeiten der Recherche als praktisch unbefangener Autor. Was ich allerdings gemacht habe, ich wollte nicht, dass der Hansi Flick, weil ich ihn ja kenne persönlich, dass er dann jetzt irgendwie mal über jemanden, den ich kontaktiert habe, erfahre, dass da ein Buch über ihn geschrieben wird. Das erschien mir nicht sauber. Ich habe ihm deswegen an seine private Mailadresse habe ich ihm ganz in Ruhe eine Mail geschrieben. Ich habe dann ein Angebot bekommen. Ich möchte es gerne machen und es würde mich freuen, wenn Sie vielleicht mal für ein, zwei ergänzende Interviews zur Verfügung stehen würden. Er hat dann angerufen bei mir, mit ein bisschen Zeit im Abstand habe er die Recherche schon begonnen und hat gesagt, ja, wäre ihm eher so jetzt unangenehm über ihn eine Biografie, fände er auch zu früh, weil er noch einiges vorhat in seinem sportlichen Leben, aber er könnte das verstehen, dass natürlich ein Verlag jetzt ein hohes Interesse hat, eben durch diese Titel, die er alle gewonnen hat, dass dann Informationsbedarf entstanden ist. Und wir sind dann so verblieben, er hat ja mitbekommen von manchen Leuten, dass ich sie kontaktiert habe. Da haben ihn welche dann auch gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich da mit jemandem über dich rede? Er hat gesagt, er stellt es jedem frei. Und ich habe dann eigentlich nur eine überraschende Absage bekommen von jemandem, den ich fest eingeplant habe. Das war einer, der bei zwei Vereinen in Bammental und Hoffenheim Spieler und dem war auch ein sehr wichtiger Spieler, der heute selber Trainer ist im ambitionierten Amateurfußball. Gut, das hat sich nicht realisieren lassen, aber es hat mir am Ende dann auch nicht gefehlt, weil ich genügend Zeitzeugen zu Hansi Flick dann hatte.
Also ich habe das Buch auch gelesen und ich habe zumindest auch diesen Eindruck gehabt, dass es sehr vollständig wirkt und dass da auch sehr viele Leute sehr nah an ihm gewesen sind, die mit dir dann auch über dieses Buch gesprochen haben. Ich muss ein bisschen räuspern, weil ich so ein bisschen noch unter den Nachwirkungen meiner letzten Krankheit ein bisschen noch zu leiden habe. Also wenn meine Stimme heute ein bisschen rau klingt und ich öfters mal rumräusper, dann bitte ich das zu verzeihen. Also wenn man so die Karriere von Hansi Flick als Ganzes betrachtet, finde ich sie schon sehr, sehr, sehr spannend. Aber auf der anderen Seite irgendwie auch bieder und ja, fast ein bisschen langweilig klingt, so als wenn da nichts los gewesen wäre. Aber es ist schon so ein bisschen, es hat so ein gewisses langsames Tempo gehabt, wenn man das begleitet als Spieler bei den Bayern Mitte der 80er bis zum heutigen Tag und den Bogen, den man dann darüber schlägt. Und deswegen, ja, vielleicht ist seine Arbeitsweise auch so ruhig und deswegen auch so erfolgreich. Also als Co-Trainer bei der Weltmeisterschaft mit intensiv beteiligt. Dann die letzte Saison mit den Bayern, mit den 6 Titeln, die er mit den Bayern gewonnen hat. Glaubst du, dass Hansi Flick dieser Erfolg selber dermaßen überrascht hat, dass ihn so eine Biografie erst irgendwie ein bisschen befremdet, aber am Ende auch aufgrund der Erfolge auch logisch erscheint?
Ich glaube, er hatte schon immer den Plan, als Trainer sehr erfolgreich zu werden oder allgemein im Fußball erfolgreich zu werden. Zunächst als Spieler, aber schon während der Spielerzeit hat sich bei ihm ja so eine Neigung zum Trainerberuf entwickelt und auch relativ früh zum professionellen Trainer. Also jetzt nicht nur der klassische Fall, dass einer halt dem Fußball verbunden bleibt und dann trainiert er irgendeine Jugend- oder eine Amateurmannschaft und macht vielleicht ein paar Jahre noch Spielertrainer, verdient da ein bisschen Geld und irgendwann geht's halt nicht mehr und dann ist er nur noch Zuschauer auf dem Sportplatz. Das war bei ihm schon so, dass dieser Drang sehr deutlich zu spüren war, dass er Trainer werden will und dass er dabei auch planvoll vorgegangen ist, dass er so ein Trainer sein wollte, der ein langfristiges Projekt begleitet. Er ist zum Beispiel ja sehr lange im Bammental geblieben, also in seiner ersten Station, war auch dann 5 Jahre in Hoffenheim. Und auch diese 8 Co-Trainerjahre beim DFB, die sprechen ja dafür, dass er schon sehr planvoll vorgeht, das nicht nur als Tagesgeschäft sieht, sondern da immer eine Entwicklung anstrebt, die ihn dann auch als Trainer kennzeichnen soll. Wahrscheinlich hat er sich schon zugetraut, eine Mannschaft wie Bayern München zu trainieren. Ja, das ist ja immer die große Frage im Fußball. Könnte jeder den FC Bayern trainieren? Brauchen die überhaupt einen Trainer, weil die ja so verdammt gut individuell bestückt sind? Und ich habe da mal eine schöne Anekdote aus dem Fußballlehrerlehrgang dazu gehört, dass Stefan Effenberg, als er den Schein gemacht hat, den Ausbilder Frank Wormuth mal gefragt hat: Frank, glaubst du könntest den FC Bayern trainieren? Und Frank Wormuth hat angefangen so, ja, so unter gewissen Umständen, und Effenberg fiel ihm sofort ins Wort und hat gesagt: Nee, Frank, du könntest den FC Bayern nicht trainieren, die würden dich auffressen, dass von dir nur die Schuhe übrig bleiben. Und ich glaube schon, dass Hansi Flick bei sich die Fähigkeit gesehen hat, ganz oben zu arbeiten. Vielleicht hat er zwischendurch mal gezweifelt, als er einfach weit weg war vom Fußball durch bestimmte Verwerfungen, die sich eben bei seiner zweiten Episode in Hoffenheim 2017, Anfang 2018 ergeben haben. Aber ich spüre bei ihm eigentlich schon den Glauben, dass er es drauf hat. Und ja, auch die Leute, mit denen ich geredet habe, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, die mit ihm im Trainerlehrgang waren, die ihn so als Trainer dann bei der Nationalmannschaft erlebt haben, die vertraten eigentlich schon die Meinung, dass er einer ist, der fachlich unbedingt dieses Zeug hat, auch von seiner Beziehung, die er zu den Spielern aufgebaut hat. Es war halt nur die Frage, brauchst du, um ganz oben zu bestehen, irgendwie so einen Schuss Wahnsinn? Ja, und gerade diesen Schuss Wahnsinn hat er natürlich nicht, weil seine Herangehensweise eine ganz andere ist als zum Beispiel bei einem Jürgen Klopp, bei einem Thomas Tuchel oder wie bei den international bekannten Trainern wie Guardiola oder Mourinho.
Im Pressetext von deinem Buch steht: Das Buch ist dabei keine reine Nacherzählung von Ereignissen wie der WM 2014 oder dem Triple 2020, sondern liefert viele Querverbindungen, die selbst den erfahrenen Redakteur Günter Klein staunen ließen. Du fällst ja nicht immer als jemand auf, der immer erstaunt durch die Welt schaut und darüber schreibt, sondern eigentlich habe ich den Eindruck, dass dich nicht mehr viel überrascht. Aber was hat dich an der Person Hansi Flick überrascht?
Also mich hat zunächst mal überrascht, wie sehr er, obwohl er in diese neue Welt eingetreten ist, in seiner alten Welt geblieben ist. Man sagt ja immer, ja, die Leute sind dann so heimatverbunden und die vergessen nicht, was sie früher waren. Es gibt aber jede Menge Gegenbeispiele im Fußball, wo Leute dann einfach aufgestiegen sind und das, was früher war, das hat sie nicht mehr interessiert. Sag mal, ohne ihn jetzt anzuklagen, den Bastian Schweinsteiger, der aus Oberaudorf in Bayern stammt, an der Grenze zu Österreich. Also die haben den, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, dem Ort. Das ist für den einfach vorbei. Vergangenheit, und bei Hansi Flick ist es halt ganz anders, und das hat mich schon angerührt, dass dann zum Beispiel der Vorsitzende vom FC Bammental oder der Abteilungsleiter vom FC Bammental erzählt, dass jetzt im vergangenen Dezember der Hansi Flick dann bei ihm anruft, als er erfährt, dass er im Krankenhaus liegt, und einfach fragt, wie es ihm geht. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich, dass es nach wie vor zumindest diese WhatsApp-Kontakte gibt zwischen Leuten in Bammental oder in Sandhausen und dem Hansi Flick, der dann irgendwo gerade in London auf dem Hotelzimmer sitzt und sich auf das Champions-League-Spiel vorbereitet, das in ein paar Stunden beginnen wird. Das war für mich schon ein sehr interessanter Einblick, dass das tatsächlich so gelebt werden kann. Und das andere, was mich überrascht hat, ich habe ja Hansi Flick persönlich kennengelernt, als er dann beim DFB war. Und ich habe ihn halt immer in dieser DFB-Familie wahrgenommen und habe also so gar nicht die anderen Verbindungen gesehen. Die haben sich jetzt aber so offengelegt, wo ich zum Beispiel richtig lachen musste, als ich in das Thema Jugendnationalmannschaft eingetaucht bin. Er hat ja tatsächlich eine Europameisterschaft gespielt 1983 in England. Zwei von drei Spielen sind da zum Einsatz gekommen. Und so der eigentliche Star dieser Mannschaft war der Stürmer Dieter Hecking. Also Dieter Hecking war halt für mich immer ein Trainer mit einer konstanten Frisur. Also als jungen Spieler konnte ich mir gar nicht vorstellen. Oder auch zum Beispiel Michael Skippe, der ja auch Co-Trainer war bei der Nationalmannschaft unter Rudi Völler, der war auch in dieser jungen Nationalmannschaft. Und da sind dann immer wieder so Verbindungen aufgetaucht, wie zum Beispiel, dass er auch in der Jugend in Sandhausen, die haben sich mal qualifiziert für die deutsche A-Jugendmeisterschaft und sind in der ersten Runde auf Schalke 04 getroffen mit dem, der ist noch jünger als Hansi Flick, ein Jahr mit Olaf Thon, der damals schon irgendwie dieses ganz auffällige Supertalent war. Also so diese Geschichten von früher, wer da mit wem gespielt hat und wer gegen wen und zu sehen, dass die sich zum Beispiel dann wieder in einem Trainerlehrgang begegnen oder was ich auch lustig fand, Uwe Stöver, das ist der Manager von Holstein Kiel, der hat mit Hansi Flick schon in Anfang der 2000er Jahre als Trainer Flick in Hoffenheim und Stöver in Kaiserslautern, zweite Mannschaft, haben sie die Klinge gekreuzt und waren dann zusammen im Fußballlehrerlehrgang, haben dort ein halbes Jahr lang zusammen ein Apartment bewohnt. Also die haben sich tatsächlich von Montag bis Donnerstag über das Ehebett geteilt. Und die sind im Januar dieses Jahres wieder aufeinander getroffen bei diesem legendären Pokalspiel Holstein Kiel gegen die Bayern. Und das fand ich auch amüsant oder hat mich bestätigt, dass in der Vorberichterstattung auch niemand diese Verbindung so herausgefunden hat. Ja, da haben ein paar gemerkt, die waren zusammen im Trainerlehrgang, aber niemand hat es rausbekommen, dass Stöver und Flick also in einem Ehepaar-ähnlichen Zustand da die Zeit verbracht haben. Das fand ich dann halt wirklich Interessantes rauszufinden.
Du hast auch immer wieder das Netzwerk von Hansi Flick auch betont, dass das etwas war, was dich überrascht hat oder was also diese Tiefe und diese Weite dich überrascht hat.
Ja, also er hat auch beim DFB in seiner Zeit als Sportdirektor unheimlich viel Netzwerk Arbeit betrieben, also sich extrem eingesetzt für die ganzen Trainer aus den U-Nationalmannschaften. Er hat die meistens halt nur mit ihrer Mannschaft so bei den Maßnahmen arbeiten können, die selten mal rauskommen. Ja, da hat er zum Beispiel darauf gedrungen, dass die auch einmal zur Champions League fahren können, dass die sich weiterbilden können. Und es sind teilweise Leute, die er auch schon zum Beispiel als Spieler in Hoffenheim hatte. Da gab es zum Beispiel einen Guido Streichsbier, ja, den konnte er als Spieler in Hoffenheim nicht brauchen. Ja, und er musste ihm halt irgendwann mal mitteilen, es reicht nicht mehr für dich, geht nicht weiter bei uns. Aber trotzdem hat er bei ihm gesehen, dass das ein guter Trainer sein kann und hat ihn dann als Trainer beim DFB eingeführt. Also das sind diese ganz alten Verbindungen, auch Verbindungen in die Sportwissenschaft rein zu Daniel Memmert, das ist heute ein Professor an der Sporthochschule in Köln. Mit dem hat Flick schon zusammengearbeitet, als Memmert noch kein Professor war, sondern ein Mann am Anfang seiner akademischen Karriere. Und der hat da für Hoffenheim Spielanalysen gemacht mit ganz einfachen technischen Tools wie einer Videokamera und einem Diktiergerät, das dann Hansi Flicks Co-Trainer Alfred Schön besprechen musste während des Spiels, um da positiv und negativ erledigte Situationen anzuzeigen. Und man hat dann daraus sehr schnelle Spielanalysen erstellt und die sind dann schon am Sonntag Vormittag bei Flicks in Bammental am hölzernen Küchentisch sind die dann vorgelegt worden. Und dieser Professor Memmert hat dann später auch beim DFB noch eine Rolle gespielt, hat auch da mit den Studenten der Sporthochschule Köln Gegenanalysen gemacht, was übrigens bis heute Bestand hat. Die haben also erst kürzlich den Vertrag DFB und Sporthochschule wieder verlängert. Und das sind alles noch so Geschichten, die irgendwo mal bei Hansi Flick ihren Anfang genommen haben. Und das fand ich dann faszinierend, dass so ein Netzwerk sich offenlegt.
Was bei Hansi Flick tatsächlich sehr interessant ist, finde ich, sind immer wieder diese kleinen Orte, an denen man auch in deinem Buch immer wieder zurückkehrt. Hansi Flick ist geboren in Heidelberg und dennoch kommt man um so Ortsnamen wie Mückenloch in deinem Buch nicht herum. Und beispielsweise dieser Ort Mückenloch kommt aus dem Rhein-Neckar-Kreis, wenn ich jetzt richtig nachgeschaut habe. Was hat der so ein Ort zum Beispiel mit Hansi Flick gemacht? Also dort hat er aber auch immer nur, also oder nur bis zu seinem 12. Lebensjahr in der Jugend gespielt.
Ja, richtig. Also geboren wäre er wahrscheinlich im Mückenloch, wenn es dort die Möglichkeit gäbe, so eine Niederkunft gesichert zu gestalten. Also es ginge wahrscheinlich nur über Hausgeburt. Also Heidelberg ist nicht weit weg davon. Ich glaube, Heidelberg sind 10, 15 Kilometer letztlich. Also deswegen ist er im Krankenhaus in Heidelberg eben zur Welt gekommen. Die Eltern von ihm leben immer noch in Mückenloch. Das Interessante an Mückenloch ist, dass es sehr nah an Heidelberg liegt, an einer doch ja, mittelgroßen Stadt, aber schon diesen Charakter hat, ein völlig abgeschiedenes Dorf zu sein. Also ich war da im vergangenen Herbst dort, bin dann von Neckargemünd mit dem Bus dort hingefahren und obwohl das nur ein paar Kilometer sind, zieht sich diese Fahrt dann schon hin. Da geht es also schon fast serpentinenmäßig so hoch in den Odenwald und ist eigentlich eine ganz eigene Welt. Das ist halt wirklich so fast so ein Dorf, wie man sich es vorstellt, das eine Kirche hat, interessanterweise ein bayerisches Wirtshaus zur Linde, in dem es also, sagen wir mal, die übelsten, klischeeartigsten bayerischen Schmankerl von Schweinsbraten bis Leberkäse gibt und also garantiert kein vegetarisches oder veganes Gericht und eben auch diesen Sportplatz am Waldrand. Überhaupt ist Hansi Flick aufgewachsen auf Sportplätzen in idyllischer Lage, also entweder am Neckar, in Neckargemünd unten, in Mückenloch direkt am Wald und Sandhausen hat er dann auch wieder diese Nähe zum Wald und ich habe auch dieses Gelände in Bammental angeschaut und was beginnt gleich dahinter? Der Wald. Also vieles in Hansi Flicks Fußballerleben war die pure Idylle und fällt mir jetzt auch ein, das Dietmar Hopp Stadion, also das kleine noch direkt in Hoffenheim, hat auch die Lage wohin? Zum Wald.
Ja, direkter Waldanschluss. Ja, aber das ist ja auch bemerkenswert, dass aus so einer Gegend jemand kommt, der tatsächlich dann am Ende diese Erfolge einheimst. Also ich meine auch gut, Joachim Löw kommt ja nicht gerade aus Berlin, aus so einer Mega-Metropole, aber dennoch wirkt es sehr bemerkenswert, diese Herkunft von Hansi Flick.
Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so, weil die meisten Karrieren ja irgendwo auf dem Dorf ihren Anfang nehmen. Also Thomas Müller kommt aus Pähl, Julian Nagelsmann kommt aus Issing, das ist wahrscheinlich nicht viel größer als Mückenloch, ist jetzt vielleicht nicht so,
gut, aber
so abgelegen.
Ja, da hast du aber München drumherum, ne? Also da hast du München drumherum, diese Nähe zur Metropole und das fehlt ja, gut, Heidelberg ist jetzt auch nicht gerade 10.000 Seelen groß, aber dennoch schon etwas abgeschiedener, etwas abgelegener.
Ja, aber ich glaube, es ist im Jugendfußball einfach der Weg, dass man sich dann halt vom ersten Club wegsteigert zum immer größeren Club und dann den Weg über die Auswahlen geht. Als Hansi Flick groß geworden ist, fußballerisch so in den 70er Jahren, das war natürlich eine Zeit, in der es kein Nachwuchsleistungszentrum gab. Also da musste ein junger Spieler, der musste einfach in seiner Region auffallen, musste dann von Auswahl zu Auswahl vorankommen. Und irgendwann ist man halt in die Verbandsauswahl berufen worden, die Nordbadische, und musste dann halt hoffen, dass man zum großen Turnier, Länderpokal nach Duisburg-Wedau in die Sportschule durfte und dass man dort halt aufgefallen ist. Und so ist auch die Jugendnationalmannschaft ist auch auf diese Art und Weise zusammengestellt worden, eben mit den regionalen Stars. Es war nicht so, dass nur die großen Clubs der Taktgeber waren in der Nachwuchsarbeit. Also da konnten immer wieder so kleinere wie Sandhausen, wenn die so eine regionale Anziehungskraft hatten und mal einen guten Jahrgang hatten, also mit Hansi Flick zum Beispiel in der Mannschaft war auch Rainer Zietsch, der doch eine beachtliche Bundesliga-Karriere gemacht hat beim VfB Stuttgart. Also da konnte auch ein kleiner Verein sich wirklich einmal so ins Rampenlicht spielen.
In Sandhausen, ja genau. Also da hat er sich über die Auswahlmannschaften interessant gemacht für größere Vereine und unter anderem eben auch für die Bayern. Also da gab es diverse Angebote und sehr überraschend finde ich dann sein Wechsel zu den Bayern. Was? Also ich meine, zu den Bayern sind auch in den 80er Jahren, das war zwar eine andere Zeit als heute, aber da ist auch nicht jeder X-Bein bei den Bayern gelandet.
Ja, das war Mitte der 80er Jahre. Bayern hatte da gerade so eine Art Zeitenwende. Sie waren ja in den ersten Managerjahren von Uli Hoeneß finanziell gar nicht so stabil. Also der musste da ziemlich viel reparieren. Sie haben dann allerdings 1985 Karl-Heinz Rummenigge nach Italien verkauft für eine damalige Rekordsumme. Die also über 10, ich glaube zwischen 10 und 20 Millionen D-Mark lag und das hat den Verein auf neue Füße gestellt. Flick war einer der ersten Transfers, nachdem Rummenigge weg war, also als die Sandhäuser Delegation in München eingelaufen ist im Bayerischen Hof, da hat man ihnen dann gleich mal gesagt, um ihnen die Dimension dieses Clubs deutlich zu machen, ja, und in dem Zimmer haben wir vor 2 Wochen den Karl-Heinz Rummenigge verkauft und da dürft ihr jetzt alle mal staunen. Hansi Flick war nämlich eine Verpflichtung ohne große Risiko, also da war halt eine handelsübliche Ablöse fällig von, wie man im Nachhinein erfahren hat, 150.000 Mark und man hat ein Ablösespiel dann gemacht, wo dann Sandhausen den Großteil der Einnahmen behalten durfte und das erste Gehalt von Hansi Flick waren 6.000 D-Mark im Monat und das war für ihn halt damals als gerade ja Bank Auszubildender, der gerade fertig geworden war, war das halt ein ordentlicher Batzen Geld. Noch dazu bekam er den beim Verein, dem er sehr zugetan war. Also er hat es auch mal gesagt, Bayern, das Angebot hätte auch wahrgenommen, wenn es zum Beispiel für die zweite Mannschaft gewesen wäre. Er hatte sowas Ähnliches vom VfB Stuttgart. Da war es so, dass man ihn erstmal für die zweite Mannschaft vorgesehen hätte. Und da hat er dann gesagt, nee, lieber Berufsausbildung fertig machen und dann in Sandhausen spielen und warten, was passiert. Die Bayern hatten damals eine Mannschaft mit einigen Stars wie Lothar Matthäus und Sören Lörby und Jean-Marie Pfaff. Da war also schon einiges da. Aber sie haben eben auch ein paar junge Spieler dazu geholt. Sie hatten sehr gute Erfahrungen gemacht mit Wigald Kögel, der ein Jahr zuvor gekommen war von 1860 München, der sofort Publikumsliebling geworden war. Also die sind damals so einen Mittelweg gegangen mit Stars und eben Talenten, die von nicht allzu weit herkamen. Also so diese internationale Ausrichtung hatte man noch nicht. Und Hansi Flick war da halt so eine Verpflichtung, ja, schauen wir mal, was mit ihm passiert. Also Uli Hoeneß war es auch wichtig für den Fall, dass es bei Bayern nicht klappt, dass sie jemanden holen, der eine Berufsausbildung hat. Also der wollte nicht, dass jemand dann vielleicht durch widrige Umstände als junger Spieler dann ins Bodenlose fällt.
Hansi Flick ist aber jetzt nicht einer von dieser Ära, sagen wir 85, wo man die erste Meisterschaft mit Gladbach nochmal geholt hat, als man dann auch als man die Meisterschaft dreimal nacheinander gewonnen hat, bis zu seinem Abgang 1990, ist Flick ja auch viermal deutscher Meister mit den Bayern geworden, aber man hat ihn nicht so ganz auf dem ersten Zettel, wenn man an diese Epoche denkt, wo Gladbach Trainer war, wo dann Heinkes Trainer war. Diese Auseinandersetzung mit Christoph Daum fallen ja auch in diese Zeit und da gab es andere Lautsprecher. Also was hat denn Hansi Flick in deiner Meinung nach in dieser Zeit auch gefehlt tatsächlich als Spieler? Also waren nicht nur seine Verletzungen, die ihm dann irgendwie auch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Er war irgendwie auch bei Jupp Heynckes nicht immer in der Stammelf beispielsweise.
Richtig, er war dabei, aber er war nicht mittendrin. Sein Status hat sich nicht wesentlich verändert über die 5 Jahre. Er hat immer nur so einen leichten Aufstieg vollzogen. Das lag zum einen dran an der Position. Eigentlich ist er so ein Mittelfeldspieler, der so ein Spiel antreibt. Also das war sein Markenzeichen im Amateurbereich, im Jugendbereich. Da hatten die Bayern aber zunächst natürlich noch Sören Lörbi und auch Lothar Matthäus. Also da war es schwer, da reinzukommen. Er war dann eher so ein Sidekick im Mittelfeld. Er konnte auch Außenverteidiger spielen. War bei ihm auch in der Jugendnationalmannschaft schon so, dass man ihn dann so, wenn auf einer anderen Position einer ausgefallen ist, ihn dann als Ersatz genommen hat. Also er hat das Los vieler Allrounder erlitten, dass man ihn nie als Nummer 1 Option für eine bestimmte Position gesehen hat, sondern immer als die 1A für diverse andere Positionen. Da hat vielleicht dann einfach das Talent und die Klasse nicht gereicht, um sich bei Bayern so festzusetzen, dass man gesagt hätte, das ist ein absolut unverzichtbarer Spieler. Ja? Also er war schwer verzichtbar für das Team, so als Nummer 12, 13, 14, weil der Trainer immer wusste, wenn was passiert, da ist ja noch der Hansi. Und der Hansi macht es dann. Und oft, wenn er gespielt hat, war das völlig zufriedenstellend. Aber er hat halt auch immer unter so einer gewissen wahrscheinlich Unterschätzung gelitten. Ich glaube, dass das halt dann diese Unzufriedenheit, die in ihm gewachsen ist, auch befördert hat. Ja, dass, und ich habe das auch jetzt wieder in seiner jetzigen Geschichte bei Bayern gesehen, dass er irgendwie noch so ein bisschen drum ringt, ja, jetzt nehmt mich halt endlich bitte so in vollem Maße ernst. Also damals bei Bayern war es ja so, dass er, und das hat mich bei der Recherche überrascht, als ich das so in den, vor allem in den Kicker-Berichten nachgelesen habe, dass er da schon so ein kleiner Rebell war. Also der brave Hansi, wie er oft geschildert wird, der hat da schon vor allem gegenüber dem Carlo Wild vom Kicker, mit dem er da sehr vertraut war, der auch ein junger Reporter war, hat er das oft zu verstehen gegeben. Ja, jetzt wäre ich wieder von allen gelobt, aber ich würde halt auch gerne mal die Garantie haben, dass ich auch nächste Woche auf der Position spiele und übernächste Woche und dass ich mir vielleicht einmal 2 schlechte Spiele leisten kann und in der Mannschaft bleibe. Also das war dann für mich schon überraschend, wie offensiv er das kundgetan hat und auch durchaus kontrovers gegenüber Jupp Heynckes. Mhm. Ja, also unter Udo Lattek war da noch so ein anderes Klima und dann kam ja Jupp Heynckes und hatte den Hansi Flick 3 Jahre gleich bei Bayern unter seinen Fittichen und obwohl ja Hansi Flick immer sagt, das war der Trainer, von dem er am meisten gelernt hat und der ihm menschlich am nächsten steht, hat es also zwischen den beiden schon durchaus Konflikte gegeben.
Trotzdem würde ich glauben, dass gerade so eine Zeit jemand wie Hansi Flick, der eben über den Tellerrand schaut, der sich später als Trainer auch bewährt hat, doch so zurücknehmen kann und auch so eine, auch als junger Mensch schon seine Situation klar einschätzen kann. Und wenn man so ein bisschen genauer nachliest, sieht man auch, dass Flick in den Mannschaften, in denen er gespielt hat, auch als Mensch immer sehr, sehr wichtig war für die Gruppendynamik. Hat er in dieser Zeit viel gelernt, was ihm später auch als Menschenfänger dann genützt hat?
Ja, das glaube ich schon. Einfach durch diese Orientierung an Jupp Heynckes. Ihm war halt immer wichtig, dass es eine Begründung gibt, warum er nicht spielt. Und er hat es dann letztlich auch akzeptiert, wenn Jupp Heynckes zu ihm sagte, ich kann es jetzt eigentlich nicht begründen. Ich habe keinen Grund, dich nicht spielen zu lassen. Ich mache es einfach. Das ist aus dem Bauchgefühl raus. Wichtig war ihm halt, dass es irgendwie ehrlich kommuniziert wird. Also er hätte es nicht gewollt, dass der Trainer jetzt irgendeine Geschichte erfindet, warum er nicht spielt, ja, dass er eigentlich viel besser ist als der andere, aber dass der andere halt dann immer gegen den 1. FC Saarbrücken besonders gut gespielt hat. Also solche Geschichten wollte er nicht hören. Er wollte einfach wissen, was Sache ist. Und ich glaube, deswegen war er so im Rückblick mit Jupp Heynckes dann als Trainer ganz einverstanden. Und abgesehen davon war ja Heynckes auch jemand, der schon sehr nahe am Spiel war. Also anders als noch Udo Lattek, der jetzt mehr so über die doch schlichte Motivation zum Team durchgedrungen ist, ist bei Heinkes schon sehr viel mehr über Fußball geredet worden. Und das hat dem Hansi Flick schon gefallen. Deswegen war diese Zeit für Bayern bei Bayern auch prägend für ihn. Und was er auch gelernt hat, wie du sagst, so dieses menschliche Element in der Mannschaft zu sein, der kam ja mit allen klar. Also man kann ja auch nachlesen, mit ihm verpflichtet worden ist auch einer wie Frank Hartmann, das war ein Stürmer aus Hannover, der so ein bisschen längere Haare hatte, so ein bisschen aufreizend gespielt hat. Und der hat dann im Training erst einmal halt von Augenthaler eins auf die Socken gekriegt, als er versucht hat, ihn zu tunneln. Das war halt so der übliche Einstieg und manche hatten es da schwer und das war bei Hansi Flick halt nicht so. Ja. Das war ein Junge, der mit den anderen Jungen super gut konnte, aber der, worüber man sich vielleicht wundern mag, mit dem Lothar Matthäus wunderbar zurechtgekommen ist, also mit dem befreundet war und ist. Die haben dann wirklich in so Häusern oder Wohnungen in München-Solln nebeneinander gewohnt, sind wir zusammen zum Training gefahren und die Freundschaft ging sogar so weit, dass die zusammen in Urlaub gefahren sind, die Familien, und dass die erste Frau von Lothar Matthäus die Patentante von Flicks älterer Tochter ist. Also so ein Lothar Matthäus, der so ein Celebrity-Typ ist und von dem man auch so ein paar Geschmacksverstöße gegenüber weiblichen Wesen aus seiner Zeit als Spieler kennt und so dieser seriöse, stille Hansi Flick, die würde man zunächst gar nicht zusammenbringen, spricht aber für die Unkompliziertheit von Flick, dass der halt irgendwie nach allen Seiten wirken und mit allen klarkommen konnte.
Du beschreibst ihn ja gerade als sehr, sehr zurückhaltenden, sehr, ja nicht devot, aber dennoch sehr, eher wiederum bescheidenen Menschen, der zwar ambitioniert ist, aber eben nicht so ein Lautsprecher ist. Glaubst du, dass, um jetzt die 80er dann irgendwie an der Stelle auch mal zu beenden, die 80er Jahre für Fußballer eher eine bessere Zeit war, wenn man eben so ein Lautsprecher ist, wenn man so ein Großmaul ist, wenn man offen und fast seine Mitspieler zerfleischend um seine Position gekämpft hat und Hansi Flick eben genau dieses Element am Ende auch gefehlt hat, um in der Zeit noch einen Schritt mehr zu machen? Kann man das so verkürzt sagen?
Ich glaube, kann man so sagen, weil die 80er waren eine Zeit, in der sich schon einiges verändert hat. Also Hansi ist 85 zu Bayern gekommen. Ich glaube, 87 ging RTL mit der Sendung Anpfiff an den Start. Die Fußballberichterstattung hat sich dramatisch verändert. Anfang der 90er, als Hansi Flick dann in Köln war, stieg er Premiere ein mit Pay-TV, so ein Spiel in voller Länge. Wir hatten dann Sat.1 mit ran. Wir hatten auch auf dem Zeitschriftenmarkt eine Veränderung, als in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Sportbild dazu stieß, um dem Kicker Konkurrenz zu machen. Es hat sich alles verändert und ich habe da auch was ausgegraben aus dem Kicker-Archiv, dass kurz vor Ende von Flicks Spielerkarriere 93 in Köln der Kicker so, also in einem Stil, der ihm eigentlich völlig fremd ist, versucht hat, Spieler zu bewerten in ihrer Gesamtheit. Jetzt nicht, wie stoppen die den Ball, sondern was haben die für eine Aura, wie kommen die in der Öffentlichkeit an? Also den Spieler so als Gesamtpaket wahrzunehmen. Und da haben die ihre Redakteure alle Spieler der Bundesliga über 300 an der Zahl durchbewerten lassen. Ja, und Hansi Flick, der in Köln kaum noch zum Einsatz gekommen ist wegen Verletzungen und einfach weil halt seine Rolle eine viel kleinere geworden ist mit den Jahren in der Mannschaft, der war da mit bei den Letzten, also der hat nur so Platz 280 erreicht und da stand er so bei seiner Außenwirkung, was tut einer dafür, um so in die Öffentlichkeit zu wirken. Da stand, dass er bereits sein Potenzial zu 20% ausschöpft. Also im Grunde wurde ihm gesagt, er ist ein netter Kerl, aber er ist ein Langweiler, der keiner braucht. Und es ist ja auch tatsächlich so, du findest, wenn du jetzt so im Internet schaust, bei YouTube, Auftritte von Hansi Flick, war der mal im Sportstudio? Nee, der war nicht im Sportstudio. Die hatten zwar mal das Spiel, wo sie gegen Bayern gewonnen haben, aber da hat er dann für die Mitspieler zu Hause eine Party gegeben und das war dann, glaube ich, Olaf Janssen, der dann ins Sportstudio gegangen ist und sagt, ich will dann auch wieder weg zum Hansi zur Party fahren. Als dann Hansi Flick war, der hat einfach nicht stattgefunden. Ja. Das war einer, der dann untergegangen ist mit all den Jahren. Man kannte den vom Namen. Einer halt der vielen Nicht-Nationalspieler, so ein handelsüblicher, durchschnittlicher Bundesligaspieler. Ja, und irgendwann hat man ihn vergessen und dann hat er keinen neuen Vertrag mehr in Köln bekommen. Und er ist dann halt nur noch in so einer Verlautbarung im Kicker aufgetaucht, ja, wer noch alles vertragslos ist und von wem er sich wahrscheinlich aus dem großen Fußball wird verabschieden müssen.
Da habe ich mir auch hier aufgeschrieben, sehr bezeichnend, ein braver Streber, aber eine blasse Persönlichkeit, Zitat Ende. Ja, aber da machst du schon einen Schritt, also wir sind ja schon fast am Ende seiner Kölner Zeit angelangt, aber ich wollte tatsächlich nochmal mit dem Bayern das so ein bisschen rund machen. Du hast ja gerade Jupp Heynckes schon beschrieben, der ihm zwar vermitteln musste, dass er im Rückspiel gegen den AC Mailand im Halbfinale des Europapokal der Landesmeister nicht spielen wird, obwohl er im Hinspiel sich keinen Fehler erlaubt hat und wirklich ein guter Bestandteil beim 0-1 in Mailand war. Und dann ist Jupp Heynckes auf ihn zugekommen und hat gesagt, du Hansi, ich kann es dir nicht sagen, warum ich dich nicht aufstellen werde, aber mein Gefühl befiehlt mir das und schon eine offene Aussage von so einem arrivierten Trainer, der er war und dann später auch noch werden musste. Und um das jetzt mal ein bisschen zusammenzustauchen, weil er ja auch vorher unter Udo Lattek gespielt hat, wie viel Lattek und wie viel Heynckes steckt heute in dem Trainer Hansi Flick drin?
Also deutlich mehr Heynckes als Lattek, aber er ist jetzt einer, der nicht schlecht über frühere Trainer reden wird. Der hat nur mal so nebulös gesagt, es gab aber auch Trainer, die er erlebt hat, die zum Fenster rausgeschaut haben, wenn sie mit ihm gesprochen haben. Bei Lattek sagt er immer, ja, er hat die Spieler immer einen Kopf größer gemacht, als sie tatsächlich waren. Also das hat er dann von Lattek mitgenommen, eben einfach dieses gute Gespür dafür, wen man aufstellen muss, wer vielleicht zu welchem Spiel passt und dass er die Mannschaft halt über diese emotionale Schiene noch erreicht hat, dass er ihr Selbstvertrauen gegeben hat, dass ihr dann oft gesagt hat, ja, so die anderen, die sind ja gar nicht so gut. Oder man hat ja gesagt, ja gut, sie sind eins wie beim FC Porto 1987. Die sind ja auch ins Endspiel mit uns gekommen. Also so schlecht können sie sein. Müssen vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir unsere normale Form erreichen, dann haben die gegen uns keine Chance. Also zumindest diesen Ansatz, der Mannschaft positiv zu begegnen, sie an ihre Stärken zu erinnern, die hat er sicher von Udo Lattek bezogen und das hat er ja auch gemacht, dann sowohl bei Hoffenheim, wo Pokalspiele dann so die große Bühne waren für diesen doch damals noch recht kleinen Verein, als auch natürlich dann bei Bayern auf dem Weg zum Champions League 2020.
Ein interessanter Wechsel war dann der Wechsel von Bayern nach Köln. Und gerade in Köln gab es ja zu der Zeit einen Trainer mit Christoph Daum, der sich vorher mit dem Bayern eine unvergessliche Schlacht geliefert hat, verbal wie auch auf dem Spielfeld. Und als Hansi Flick dann von den Kölnern verpflichtet wurde, nannte man ihn beim ersten FC Köln dann Geißbock innerhalb der Mannschaft. Also es gab da ja auch unter den Spielern dann eine gewisse Rivalität. Und ja, Christoph Daum war dann zu dem Zeitpunkt, als dann Hansi Flick in Köln aufgeschlagen ist, auch nicht mehr Trainer. Was ist denn da vorgefallen?
Ja, Daum war natürlich ein sehr kontroverser Trainer, der dem 1. FC Köln viel gebracht hat. Allerdings natürlich auch viel Unruhe gebracht hat. Und er sah halt in diesen Streitigkeiten Heynckes nicht besonders gut aus. Und beim 1. FC Köln hatte man halt den Eindruck, dass es mit Christoph Daum nichts werden würde mit der deutschen Meisterschaft. Also er war dann 1990, das war dann ein Jahr nach der großen Attacke, war er halt wieder Vizemeister geworden. Der Abstand zu den Bayern war beträchtlich. Darum hat er sich Gedanken gemacht, was der Mannschaft fehlt, hat er auch so einen Spieler wie Flick ausgemacht, wollte dem auch wirklich halt eine zentrale Position im Mittelfeld geben, womit er den Flick dann auch bekommen hat. Und auch Lothar Matthäus, der da schon in Italien war, hat bei diesem Wechsel so ein bisschen die Hände mit dem Spiel gehabt, mit der deutlichen Empfehlung für Hansi Flick bei den Kölnern. Allerdings war halt bei Daum so viel an Exzentrik aufgelaufen, dass es dem 1. FC Köln dann unheimlich geworden ist. Und die sind also tatsächlich zur WM 1990 nach Italien darunter gefahren, weil Daum da auch war, um die deutsche Mannschaft aus nächster Nähe zu beobachten, um ihm dann mitzuteilen, dass sie ihn entlassen werden. Und so ist es, so ist diese komische Konstellation entstanden, dass Hansi Flick diesen Trainer, der ihn verpflichtet und gelockt hat, dass er den gar nie als Trainer erlebt hat. Und Trainer wurde dann Erich Rutemöller.
Was ja auch ein Glücksfeld an für Hansi Flick war, ne?
Das war ich glaube, er wäre auch mit Daum klar gekommen, aber Rutemöller war dann eben jemand, der sehr oft diesen Weg von Hansi gekreuzt hat. Als Trainer von Hansi Flick war er nur gut ein Jahr im Einsatz. Man muss wissen, Erich Rutemöller ist ein sehr höflicher Mensch, der vielleicht in diesem doch noch rauen Bundesliga-Geschäft Anfang der 90er Jahre mit seiner Menschlichkeit und seiner Gutmütigkeit ein bisschen verloren war und der dann ja seine Bestimmung gefunden hat in der Trainerausbildung, also er ist dann beim DFB der Trainerausbilder gewesen vor besagten Frank Wormuth, über dessen Zerfressenheit, nicht Verfressenheit, sondern Zerfressenheit, wie wir vorhin schon geredet haben, im Zusammenhang mit dem FC Bayern und Stefan Effenberg. Rutemöller hat den Weg von Hansi Flick beim DFB auch begleitet, also da hat sie miteinander zu tun und sie begegnen sich eigentlich bis zum heutigen Tag, wo Erich Rutemöller jetzt schon mitten in den 70ern ist, begegnen sie sich immer wieder.
Dennoch in dieser einen Saison, als sie miteinander gearbeitet haben, Köln fiel auf Platz 7 dann in der Saison, ich glaube, das war 90-91. Im Pokalfinale verlor man gegen Werder Bremen. Also es war das letzte Mal, glaube ich, auch, dass Köln das Pokalfinale erreicht hat. War die erste Saison nach Thomas Hessler, der nach Italien für viel Geld gegangen ist. Das ganze Geld ist dann irgendwie auch verschwunden beim 1. FC Köln. Also es war eine, kann man schon unter Chaos-Saison dann abschließen. Erich Rutemöller muss aber dennoch, wie gesagt, mehr in ihm erkannt haben. Also eben als jemand, der sich auch in der Mannschaft dann einfügt sofort und die Lager in, also aus den Rückkehrern von der Weltmeisterschaft, als auch die eben da geblieben sind, als verbindendes Element gedient hat. Und offenbar hat er in Flick schon da mehr erkannt und ist vielleicht so ein Typ wie Flick, emsig, ruhig, analysierend, integer, bescheiden. So eine Spezies Spieler, die später doch sehr, sehr erfolgreich werden kann. Also wenn ich jetzt so an Jogi Löw, Guardiola oder Arrigo Sacchi denke, die als sehr, sehr, sehr bescheidene und nette Menschen auch auftreten. Okay, Guardiola vielleicht ein bisschen extrovertierter heute, aber als Spieler eher sehr, sehr, sehr dienlich und nicht jemand, der sich in die allererste Reihe dann spielt.
Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Rutemöller hat mir auch gesagt, dass er schon zwei Trainer in der Mannschaft hatte, und das waren damals Olaf Janssen und Hansi Flick, also noch relativ junge Spieler, die aber schon alles über das Spiel wollten und die schon diese Trainerdenke verinnerlicht hatten und die ja beide dann tatsächlich auch ihren Weg als Trainer gegangen sind. Jetzt der Hansi Flick dann letztlich etwas weiter oben als Olaf Janssen, der allerdings ja auch noch in der dritten Liga im Geschäft ist. Kann man so sagen. Also Köln hatte damals wirklich die Situation, dass dieser Verein begann, so allmählich zerrissen zu werden. Da war diese Geschichte mit den Hessler-Millionen, über die man, glaube ich, heutzutage noch spricht, so unter alten Köln-Fans, wo sind denn eigentlich die Hessler-Millionen? Und in der Mannschaft war es so, dass halt, es gab die Fraktion der etablierten Spieler und der Weltmeister. es sind auch welche Weltmeister geworden, die jetzt nicht so den großen Anteil daran hatten wie Pierre Littbarski. Also es waren auch welche Weltmeister wie Paul Steiner, die ja dabei nicht zum Einsatz gekommen sind. Also jedenfalls schien es sehr schwer gewesen zu sein, für jemanden in diese Truppe reinzukommen, wenn er nicht etabliert war, wenn er jetzt eher so der jüngeren Fraktion zugerechnet werden konnte. Bei Hansi Flick war es so, der hatte so einen Sonderstatus, weil er war ja eigentlich so ein fast ein Star-Einkauf für die Kölner Verhältnisse. Also der kam dann in den Kabinenteil mit den etablierten Spielern, hat sich allerdings sehr darum bemüht, dass da eben diese Kluft zu den jüngeren Spielern überbrückt wird und dass diese Mannschaft vielleicht so etwas findet wie Harmonie. Ich glaube, richtig geglückt ist es ihm nicht, weil ja dann der Weg des 1. FC Köln doch so eher ins Mittelmaß geführt hat in diesen 3 Jahren, in denen er dort war. Aber er hat es zumindest ja deutlich versucht, da diesem Trend Einhalt zu gebieten.
Mit 28 hat dann Flick seine aktive Spielerkarriere beendet. Und ja, in der Zeit hat ihn eben auch der Kicker eben so abgestraft, was tatsächlich, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, nicht wirklich normale Art des Kickers ist, auf Dinge abseits des Platzes irgendwie auch groß einzugehen und davon Notiz zu nehmen und das da auch dann so zu kommunizieren. Köln war dann eine schwierige Episode. Flick ist wieder durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen worden. In der Zeit ist auch Maurice Banach beim Autounfall gestorben, also auch ein heftiger Schlag für so eine Mannschaft. Rute Möller wurde im zweiten Jahr entlassen. Und nach 3 Jahren in Köln, dann mit 28 Jahren, beendet Flick die Karriere und manch anderer hätte da die Nase gestrichen voll gehabt vom Fußball. Und wieso nicht Hansi Flick?
Ja, er hatte ein bisschen vom Profifußball die Nase dann voll. Also er ist dann wohl einige Zeit lang, 2 Jahre zumindest, nicht mehr in den Bundesliga-Stadion gegangen, weil er halt einfach enttäuscht war, ja, dass vielleicht von sich selbst, dass er es in der Reha nicht geschafft hat. Er hat dann im Rückblick mal gesagt, dass so mit den medizinischen Möglichkeiten, die man heute hat, hätte er das Karriereende mit 28 wahrscheinlich abwenden können. Also hätte man sein Knie dann wieder so in Ordnung bekommen. Er hat sich dann gesammelt, ist dann eben erstmal in die Heimat zurückgegangen. Die Heimat war jetzt inzwischen Bammental, weil seine Frau von dort stammt. Also dort hat man sich niedergelassen. Und der Plan war eben, mit dem Ersparten für die Familie was aufzubauen. Das war dann dieses Sportgeschäft mit dem schönen Namen Hansi Flick Sport und Freizeit. Und also nicht so einen originellen Namen wie heute die Friseursalons tragen, da hätte man wahrscheinlich ein gewagtes Wortspiel dann bevorzugt. Und er wollte allerdings nach einer Pause, wollte schon noch Fußball spielen auf einem Niveau, das ihm der Körper eben erlaubt. Und da erkennt man dann schon den sehr planmäßigen Hansi Flick, der also dann proaktiv sozusagen auf den Verein am Ort zugeht, sagt, ich will bei euch was machen, ich will euch sportlich voranbringen und damit ich euch sportlich voranbringen kann, müssen wir auch schauen, dass wir bessere Strukturen schaffen. Und für den FC Viktoria Bammental war das natürlich ein Glücksfall. Ja, also da hat sich einer bei ihnen niedergelassen, der aus der Region stammt und der da wirklich was machen will. Also es war wie ein Geschenk, das vom Himmel gefallen ist. Und tatsächlich hat ja Hansi Flick dort so eine Rolle als noch spielender Trainer eingenommen, der auch für den Verein Klinkenputzen gegangen ist. Der also die Geschäfte in diesem kleinen Ort mit 6.500 Einwohnern motiviert hat, da Geld zur Verfügung zu stellen, Werbung zu machen. Die haben dann so ein kleines VIP-Häusel gebaut und konnten da die Bedingungen verbessern. Und das hat diesen Verein immerhin in die Oberliga Baden-Württemberg geführt. Oberliga hatte Hansi Flick schon in Sandhausen gespielt. Damals war die Oberliga noch die Liga, die direkt unter der 2. Liga kam. In der Zwischenzeit gab es eine Ligenreform, also war die Regionalliga, war noch neu dazugekommen als Liga unter der zweiten Liga. Und Oberliga war sozusagen, ja, es kommt jetzt darauf an, wenn man sagt, die Regionalliga ist bereits eine halbprofessionelle Liga, dann wäre die Oberliga so die höchste Amateurliga. Also da, dort musste man schon ganz ordentlich Fußball spielen können, eine gewisse Athletik und Konditionen mitbringen. Und ja, über diese Zeit, also da finden wir jetzt natürlich keine Filmaufnahmen, anders als zum Beispiel über die Zeit in Hoffenheim. Aber so Zeitzeugen erzählen, dass das immer ein sehr interessanter Fußball war, dass man da schon was Neues ahnen konnte, dass das besonders war, ein Spektakel eben für diesen Amateurbereich und dass die Leute einfach sehr gerne hingegangen sind, weil sie da was geboten bekommen haben. So eine ehrliche, kleine Aufsteigergeschichte.
Dazu passt, finde ich, ziemlich gut. Eine Persönlichkeit, die in deinem Buch immer wieder fast so wie so ein Erzähler auftaucht, ist Dag Heidecker. Ist ein Vertrauter von Hansi Flick. Wie würdest du ihn für die Karriere des späteren Star-Trainers Hansi Flick beschreiben? Also welche Rolle nimmt er in dem Leben von Hansi Flick ein?
Ja, also Dag kommt erst nach der Bammentaler Zeit ins Spiel. Denn während Hansi Flick in Bammental wirkt, da hat Dag Heidecker noch mehr mit mir zu tun gehabt, weil wir nämlich Journalistenkollegen waren. Dag Heidecker war früher ein Lokaljournalist bei der Wetterauer Zeitung in Bad Nauheim. Er hat damals sehr viel über Eishockey berichtet, was allerdings wenige wussten, dass er auch im Fußball ein sehr erfolgreicher Jugendtrainer war und mit seinem kleinen Verein tatsächlich auch mal in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft gekommen ist. Und er hatte auch den A-Trainerschein damals schon in relativ jungen Jahren. Also er kannte sich auch im Fußball ganz gut aus. Ja, und wir haben von 94 bis 98 zusammen ein Eishockey-Heft publiziert, das dann eingestellt worden ist. Ich bin zum Münchner Merkur gegangen daraufhin. Und Dag hat den Journalismus verlassen und ist in das Hopp-Imperium eingetreten, weil er für die Vermarktung der SAP-Arena zuständig war bei den Adlern Mannheim und ist im Jahr 2000 gebeten worden, von Dietmar Hopp Geschäftsführer der TSG Hoffenheim zu werden. Und da begann also diese Geschichte von Dag Heidecker und Hansi Flick. Das ist eine Geschichte von zwei Leuten, die einfach ein sehr großes Vertrauensverhältnis zueinander entwickelt haben. Die Geschichte ist auch dadurch interessant, dass Dag Heidecker dann später auch fast 10 Jahre bei Mainz 05 tätig war als Geschäftsführer für die Bereiche Stadionvermarktung, Fanangelegenheiten, Corporate Social Responsibility. Und er hat da auch mit zwei anderen interessanten Trainern gearbeitet, nämlich mit Jürgen Klopp und mit Thomas Tuchel. Also ist Dag Heidecker vermutlich der einzige Mensch in Deutschland, der mit diesen drei höchst erfolgreichen Trainern sehr nahe zu tun hatte und da auch die vergleichen kann. Er hält auch Vorträge darüber, so was man aus den Führungsstilen dieser drei Personen, was man da zum Beispiel fürs Wirtschaftsleben ableiten kann. Also das ist diese Beziehung Dag Heidecker, Hansi Flick, die bis heute eine sehr, sehr gute ist. Und da eben ich diese gemeinsame Vorgeschichte habe mit Dag Heidecker, spielt er eine gewisse Rolle, weil er mir da auch viele, viele Türen natürlich öffnen und auch sagen konnte, wer im Leben von Hansi Flick mal eine Rolle gespielt. Also zum Beispiel diese Information, dass der mit Uwe Stöver sich eine Wohnung geteilt hat während des Trainerlehrgangs, ja, die findet man ja nirgendwo. Die kannst du dir nicht googeln, die ist nirgendwo niedergeschrieben. Das muss dir halt einer sagen, der es weiß, weil er halt irgendwie am Rand mit dabei war.
Was ich natürlich sehr, sehr schön finde, ist jetzt eine Parallele zwischen Hansi Flick und dir. Eure Netzwerke sind wirklich erstaunlich.
Das ist tatsächlich dieser Schnittpunkt und als er dann Trainer bei der Nationalmannschaft geworden ist, das war in der Villa Kennedy in Frankfurt im Stammhotel der Mannschaft, wenn es in Frankfurt ist, da hatte ich einen Interviewtermin mit einem Spieler und habe da gewartet und da kam der Hansi Flick, der da gerade Co-Trainer war und da habe ich gesagt, ja, grüß Gott, Herr Flick, Günther Klein, mein Name von Münchner Merkur, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Dag Heidecker, der Dag und so. Und dadurch hat man natürlich so ein gewisses Entree. Ja, und das ist der Hansi Flick, einer, der es nicht wieder sofort vergisst, wenn er mit einem gesprochen hat, sondern der merkt sich diesen Menschen dann. Ja, eigentlich von dem Moment an immer so freundlich gegrüßt und hatte ja jetzt immer so den Eindruck, ja, wir haben so ein bisschen was uns jetzt verbindet. Das ist genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendwie so eine gemeinsame Passion hätte. Jetzt zum Beispiel, du redest mit einem Skifahrer, mit einem Spieler über Fußball und so ging mir das mal mit Philipp Lahm und wir waren eigentlich so zur gleichen Zeit mal in Ischgl beim Skifahren. Ja. Das ist dann sowas, das verbindet so jetzt über dieses Thema hinaus. Das ist eine zusätzliche Basis, auf die man sich dann stellen kann. Und das war eben halt beim Hansi Flick jetzt dann, dass wir beide eine Person sehr gut kennen, den Dag Heidegger.
Was ich mich gerade frage, steht jetzt auch nicht auf dem Zettel, wenn du anfängst, über jemanden ein Buch zu schreiben, der selber nicht direkt an diesem Buch beteiligt ist, aber du bist sozusagen, du gehst dann in die Bekanntenkreise, in die Netzwerke von den Leuten hinein, hast du als jemand, als Journalist dann manchmal das Gefühl, boah, da gehe ich ein bisschen, das ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, so sehr in der Karriere oder auch im Leben von einem anderen Menschen herumzugraben und zu suchen, was es da Interessantes gibt?
Ja, habe ich mir schon die Frage gestellt, ob das übergriffig wirkt. Deswegen habe ich den Hansi Flick auch relativ schnell darüber informiert, ja, weil ich einfach wollte, dass da meine ehrliche Intention offen liegt und dass es eben nicht so jetzt wie ein Eindringen in die Privatsphäre wirkt. Es gibt jetzt natürlich auch Sachen, Bereiche, da bin ich jetzt nicht weiter vorgedrungen. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht seine Eltern kontaktiert. Ja, also da wollte ich jetzt auch nicht, dass die sich vielleicht mit ihm dann da auseinandersetzen müssen, ob sie da was sagen sollen oder so. Sondern habe sie eben auf diesen Bekanntenkreis dann beschränkt, halt jeweils auch dieses Einverständnis dann vorausgesetzt. Also ich habe schon mich bemüht, dass es eben ja nicht jetzt so in den absolut privaten Bereich eindringt. Obwohl es natürlich das Private tangiert, weil halt Leute, die früher mit ihm im Verein gespielt haben, mit ihm auch noch befreundet sind, sich auch zu Feiern treffen. Oder jetzt hat man zum Beispiel der Abteilungsleiter von Bammental, weil das vor ein paar Tagen noch so geschrieben, ja, dass da haben sie jetzt gerade mal auf dem Cappuccino in Bammental wieder da war, da sind sie auch im Sportheim auf der neuen Terrasse gesessen und hätten dann so geplauscht. So. Also ja, wenn jemand bereit ist, das mit mir zu teilen, in dem Moment finde ich es auch nicht mehr übergriffig.
Und siehst du da einen Unterschied? Du hast auch über Uli Hoeneß ein Buch geschrieben und ich empfinde zumindest Hansi Flick auch in seiner Außendarstellung als deutlich freundlicher und nahbarer. Und hast du das Gefühl, dass man bei so einer Persönlichkeit wie Hansi Flick noch mehr drauf Rücksicht nimmt, was sozusagen sein Privates betrifft, als bei jemandem wie Uli Hoeneß, der sich selber auch, sehr gern im Rampenlicht sieht?
Ja, es ist ja meistens so, weil Hansi Flick ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis bei ihm, weil er sehr anständig ist zu anderen Menschen, behandeln die ihn in der Regel auch anständig. Ja, das hat mir auch bei den Spielern von Bayern schon die Heinkes festgestellt. Die haben irgendwann einmal gemerkt, das ist ein feiner Mensch, den sollte man nicht verletzen. Und deswegen haben alle Spieler sich da auf diesem Weg zum Triple 2013 auch in ihrem Egoismus zurückgenommen und sich so vernünftig verhalten. Und das ist bei Hansi Flick jetzt auch wieder der Fall. Ja? Also auch die Spieler haben ihrem Trainer so richtig mal diesen Erfolg gegönnt. Und ich glaube, dass man dann man würde sich selber ein bisschen dreckig fühlen, wenn man jetzt jemanden so hart angeht und versuchen wir jetzt ihn irgendwo zu beschmutzen, wobei es dazu ja auch keinen Anlass gäbe. Ja. Und Uli Hoeneß ist halt konfrontativer. Ja. Uli Hoeneß ist auch, kann auch ein sehr, sehr netter Mensch sein und ein angenehmer Mensch, aber auch Leute, die gut mit Uli Hoeneß in der Summe auskommen, werden trotzdem auf Momente zurückblicken, in denen es halt dann einmal ordentlich gekracht hat und er ihnen mal so einen vor den Latz geknallt hat. Und da fällt dann die Revanche schon ein bisschen leichter.
Verstehe. Lass uns mal wieder zu Hansi Flicks Karriere kommen. Also er war ja dann im Bammtal als Trainerstation und dann ist er nach Hoffenheim gekommen. Also wie schafft man es von Bammtal zu einem ambitionierten Amateurverein wie Hoffenheim dann zu kommen?
Die beiden Mannschaften haben in der Verbandsliga Nordbaden gespielt, fünfthöchste Klasse. In der letzten Saison war Bammental Fünfter, Hoffenheim war Erster und konnte dadurch in die Oberliga aufsteigen. Und die haben dann einfach die haben den Hansi Flick geholt, weil ihnen aufgefallen ist. Er hatte zuvor schon ein Angebot von Sandhausen, ist aber in Bammental geblieben, weil er da zugesagt hatte. Und ja, Hoffenheim war halt so was Neues, Aufstrebendes, also für einen jungen Trainer ganz interessant. Das Modell damals war, die hatten eine gewisse finanzielle Sicherheit durch Dietmar Hopp. Die meisten Spieler hatten die Möglichkeit, bei der SAP angestellt zu werden. Ging damals sehr unbürokratisch, wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Da sind halt Leute jetzt, die jetzt keine Software-Genies waren, untergekommen, ja, weil die SAP hat halt vielleicht einmal einen Hausmeister gebraucht. Es waren allerdings auch Leute dabei, die richtig Karriere dort gemacht haben, die dort immer noch sind. Und die wurden halbtags angestellt, mussten dort allerdings auch halbtags arbeiten und Training war halt irgendwann mal danach. Und die Bezahlung bei der TSG Hoffenheim war, wie Dag Heidegger gesagt hat, nicht so üppig. Ja. Also es waren 2000 Mark vielleicht fürs Fußballspielen. Das war ja noch, es begann ja vor der Währungsreform, die war erst 2002. Und man hat versucht, eben mit Talenten aus der Region da irgendwas aufzubauen. Man hat versucht, jetzt nicht in erster Linie immer bessere Spieler einzukaufen, sondern die Spieler, die da sind, besser zu machen. Da ist also relativ schnell ein Trainingszentrum errichtet worden. Also da war Dietmar Hopp sehr investitionsfreudig. Und das hat dem Hansi Flick eben einfach gefallen. Ja. Man ist dann nach einem Jahr aufgestiegen, von der Oberliga in die Regionalliga, war dann eigentlich schon an der Schnittstelle zum professionellen Fußball und hat dann eben auch hat versucht, ja, nicht so mit aller Entschlossenheit, man hat versucht, oben mitzuspielen. Man ist so ein paar Mal in den Dunstkreis des Aufstiegs gelangt. Also meistens haben dann doch hat etliches an Punkten gefehlt oder war dann schon ein paar Spieltage vor Saisonschluss, war klar, dass für die TSG Hoffenheim nicht reichen wird. Die Bühne, die man dann hatte, war der DFB-Pokal. Also da sind einige Überraschungen gelungen, vor allem 2003 auch. Sieg gegen Leverkusen.
Genau, dieses Spiel habe ich jetzt hier auch auf den Zettel. Das also hängt deutlich aus deinem Buch heraus, dieses Spiel als Trainer mit den unterklassigen Hoffenheimern gegen die Mannschaft von Leverkusen, die gespickt war. Ich glaube, das war 2002 oder was, 2003?
2003.
Okay.
Also es waren diese ganzen Vize-Weltmeister von 2002 dabei, bis auf Ballack, der ja zu Bayern gegangen war. Es war eine ganz, ganz tolle Truppe damals.
Wahnsinnige Truppe. Und das ist schon eine schöne Geschichte, wie Flick es geschafft hat, seine Mannschaft heiß zu machen und auch die Leverkusener in Sicherheit zu wiegen.
Ja, das ist eigentlich so meine Lieblingsgeschichte, ja, die mir da so zugeflogen ist. Es gibt ja immer wieder mal so Pokalsensationen. Und es war bei mir auch so der erste Moment, wo ich den Hansi Flick nach seiner Spielerzeit in der Bundesliga wieder wahrgenommen habe. Da hat man gesehen, wie er da so in Ballonseide am Spielfeldrand
wunderschön
saß, eigentlich immer noch so ausgesehen hat, wie als Spieler, hat sie gedacht, schau, der ist jetzt Trainer inzwischen und er macht es ja wohl gar nicht schlecht. Vielleicht sehen wir den mal weiter oben. Er hat damals natürlich die eine Seite der Aufgabe, den Gegner auszuleuchten, eben seine Schwächen herauszuarbeiten mit den üblichen Tools, die du da hast, mit Videoanalysen, mit Beobachtungen und auf der anderen Seite die eigene Mannschaft halt stark zu reden. Also er hat dann damals in die Kabine so ein Sprichwort gehängt: Entscheidend ist nicht die Größe des Hundes im Kampf, sondern die Größe des Kampfes im Hund. Manche, glaube ich, haben dann so eher darüber gelächelt, bei anderen hat es dann so gewirkt. Und was zu seinem großen Plan auch gehört hat, er wollte halt schon wissen, mit welcher Haltung Leverkusen dieses Spiel geht. Ja, so ein Spiel unter der Woche, im November, schon kalt, passt eigentlich nicht so in diesen vollen Plan mit Bundesliga, mit internationalen Verpflichtungen. Und das willst du halt so wegspielen. Ja, ist es vielleicht für die Mannschaft irgendwie nur so ein Ausflug, den sie da so mitnimmt? Und da waren ihm halt auch so Details wichtig, zum Beispiel. Laufen beim Gegner schon welche so verfroren mit Handschuhen auf? Also etwas, was er jetzt so als, das war für ihn ein Zeichen, dass der Favorit sich da nicht wohl gefühlt hat bei dieser Geschichte. Oder er hat zum Beispiel dann die Leute aus dem Vorstand gebeten, beim gemeinsamen Mittagessen der Vereinsführungen mal so auszuleuchten, wie die da so drauf sind. Also man hat dann mitbekommen, dass die am Abend schon gezecht haben. Also Meinolf Spring zum Beispiel, der Sportbeauftragte der Bayer AG, der da auch mit dabei war, der hing da vor dem Mittagessen am Spieltag erst einmal über der Kloschüssel, weil sie am Abend zuvor halt schon ordentlich gebechert haben. Also für die Vereinsführung von Bayer war das ein Betriebsausflug. Ja, dann war die Geschichte mit dem Torwarttrikot, das sie überreicht haben, also das Trikot des Hoffenheimer Torhüters, der darum gebeten hat, um Unterschriften vom Gegner, und dass also die Bayer-Stars dann, was ja eigentlich eine freundliche Geste ist, dann auch wirklich alle unterschrieben haben, aber das schon vor dem Spiel erledigt haben, das hat halt Flick das bestätigt, was er vermutet hat, dass der Gegner mit einer gewissen Überheblichkeit und Lässigkeit in diese Geschichte rangeht. Und sie haben auch dann so ein Spiel noch gespielt, dass jeder die Aufstellung so niederschreibt, von der er denkt, dass er auf dem Platz stehen wird. Und da hatte dann Rainer Kallmund, der Manager von Bayer Leverkusen, der hatte da zwei namensgleiche Spieler ausgemacht bei den Hoffenheimern und war also der Meinung, dass das Zwillinge wären. Waren sie allerdings nicht und haben sich ja nicht einmal ähnlich gesehen, und dadurch war irgendwie Flick klar, dass Leverkusen sich nicht mit Hoffenheim beschäftigt hat und dass man sie einfach überraschen kann. Und das haben die tatsächlich auch gemacht. Das Spiel ging 3-2 für Hoffenheim aus. Flick hat dabei ja noch richtig gewechselt, also ist alles so optimal dann zusammengekommen an diesem Abend.
Und welchen Stellenwert hat dieses Spiel dann später für seine Karriere gehabt?
Das war das Spiel, das ihn so mal ins Fernsehen gebracht hat, dass man, also wie das bei mir war, dass man gemerkt hat, oh, da ist einer, das könnte einer dieser neuen, jungen, aufregenden Trainer sein. Das hat ihm sicher Aufmerksamkeit verschafft, jetzt so ein bisschen über die Branche hinaus. Ich glaube, es ist im Fußball manchmal wirklich so, dass Trainer auch übers Fernsehen entdeckt werden. Dazu eine kleine Anekdote aus der Neuzeit. Rudi Völler hat Heiko Herrlich als Trainer für Bayer Leverkusen vor ein paar Jahren entdeckt, als er zufällig privat in München war. Und da war das Relegationsspiel zwischen 1860 München und Jahn Regensburg. Und da hat er erst gemerkt, dass Heiko Herrlich Trainer bei Jahn Regensburg ist. Hat sie gedacht, oh, das ist aber toll, wie die spielen. Und Regensburg ist jetzt in die Liga aufgestiegen und Völler hat einen Trainer gebraucht und hat Heiko Herrlich geholt. Also es gibt, glaube ich, manchmal so verrückte Geschichten. Und natürlich diese Pokalkampagne war für den Verein ganz gut und eben auch für den Hansi Flick.
Trotzdem war die Zeit von Flick in Hoffenheim da schon bald schon wieder zu Ende. Lag das an den Ambitionen von Dietmar Hopp aus Hoffenheim, vielleicht doch nochmal was Größeres zu machen? Weil ich glaube, da gab es ja auch damals auch seine Initiative, den FC Heidelberg zu gründen mit, ich glaube, Sandhausen, mit, ich weiß nicht, welche Vereine da alle involviert waren. Und Hoffenheim unter anderem, da war noch ein dritter Verein, ne?
Mannheim. Aber die haben natürlich überhaupt nicht gezogen. Mhm. Ja, das war eigentlich so vereinbart, dass man dieses Modell Hoffenheim mit geringen Mitteln weiterführt. Aber es ist dann halt doch irgendwie der Ehrgeiz aufgekommen bei Hopp. Und zum Beispiel auch Franz Beckenbauer hat immer zu ihm gesagt, mit deinen Mitteln, du musst noch mehr erreichen, du musst mehr Geld in die Hand nehmen, musst was ändern. Und da ist halt so eine Unzufriedenheit aufgekommen. Und man war eben der Meinung, dass dieses Modell ausgedient hat. Und irgendwann dachte man halt auch, dass nach 5 Jahren dass Hansi Flick als Trainer sich da totgelaufen hat. Und da gab es dann so ein Freitagabendspiel 2005 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Und mit einem überragenden 18-jährigen Spieler, Sami Khedira, der dann seinen späteren Vize-Weltmeister, Co-Trainer aus dem, vom Trainerstuhl eigentlich geschossen hat. Ja, und da war das dann, da war es dann auch beendet, weil der Verein andere Ambitionen entwickelt hat und ganz schnell hat ja auch Hoffenheim sich verändert und da ist dann das große Geld investiert worden und es kam der Durchmarsch bis in die Bundesliga. Also 2005 ist im November ist Hansi Flick entlassen worden und im November 2008, das ist drei Jahre später, stand die TSG Hoffenheim eben nicht mehr in der Regionalliga auf dem 11. Platz, sondern in der Bundesliga auf dem 1. Platz. Also da ist dann viel passiert.
Zu Flick und seiner Trainerentwicklung gehört auch dieser von dir schon beschriebene Lehrgang 2003 beim DFB zum Fußballlehrer und diesen bei diesem Lehrgang hat er auch wieder Erich Rütemeller getroffen, der sich da inzwischen um die Nachwuchstrainer kümmerte. Wie hat sich in dieser Zeit auch Hansi Flick als Mensch und als Trainer weiterentwickelt? Also quasi wir beobachten ja Hansi Flick jetzt schon seitdem er als umsichtiger Spieler in den Jugendmannschaften aufgefallen ist, als Sandhausener, als Spieler, als Bayern-Spieler, dann bei den Kölnern. Und jetzt auf einmal sitzt er als Trainer Novize da in diesem Lehrgang.
Ja, also diesen mit dem Fußballlehrer untermauerst du dann, dass du es wirklich wissen willst, dass du also eine berufsmäßige Position anstrebst. Ja. Also es kommt auch nicht jeder in diesen Lehrgang rein. Es wird ja genau geprüft, es waren gleich 27 Plätze. So als letztes Ulf Kösten noch reingerutscht, so aufgrund seiner Verdienste. Man muss also dann schon bis zum A-Schein gekommen sein und man muss im Grunde nachweisen, dass man entweder so Trainer im Profifußball sein will, Trainer dann bei einem hauptamtlichen Trainer beim Nachwuchsleistungszentrum, eventuell auch im Management was machen will. Also mit diesem Fußballlehrgang wird es dann schon ernst, auch wenn die große Karriere bei den meisten dann nicht stattfinden wird und manche dann auch wieder sich in ganz, ganz andere Berufe orientieren, weil sie merken, sie kommen dann auf diesem Markt nicht zurecht. Aber entwickelt hat er sich kontinuierlich, glaube ich, immer offen gewesen für wissenschaftliche Einflüsse, bereit, Hospitationen zu machen, viel zu sprechen mit anderen. Er hat auch dann so bei anderen im Lehrgang so deren Praktika abgefragt, was da für ihn interessant war. Also diese Sache Fußball hat ihn dann schon wahnsinnig interessiert und wie man einzelne Spieler weiterentwickeln kann.
Es war so eine Zeit, als so Trainer en vogue waren wie Felix Magath, also wahnsinnige Extrovertierte. Insofern finde ich es interessant, dass genau in so einer Zeit sich dann halt jemand wie Hansi Flick im Trainerlehrgang herauspellt, Stück für Stück, der also ganz anders arbeitet, der auf eine ganz andere menschliche Komponente setzt, also anders als zum Beispiel Magath, der immer gesagt hat, Qualität kommt bei ihm von Qual. So einen Satz würde man bei Flick jetzt nicht vermuten.
Nee, das jetzt eher nicht. Aber ich glaube, dass in diesem Lehrgang, die haben sich ja wohl untereinander alle sehr gut verstanden. Ich glaube auch, dass Felix Magath nicht mehr so schlimm ist, wie er dargestellt wird. Sicher einen etwas autoritäreren Ansatz pflegt. Ja, aber es ist richtig. Das Bild der Trainer war um diese Zeit herum sicher noch ein etwas anderes, als es heutzutage ist.
Ich muss für mich an dieser Stelle jetzt mal gestehen, dass ich Hansi Flick zu der Zeit überhaupt nicht mehr als Person auf dem Zettel hatte. Also ich erinnerte mich nicht mehr wirklich groß an seine Karriere. Hätte man mich damals angesprochen, klar, der war bei Bayern, der war bei Köln und so, aber eher als Mann aus der zweiten, dritten Reihe. Hat ihn ja die Entwicklung genau in dieser Zeit nach Salzburg gespült, zu Matthäus, zu Trabatoni, also wiederum sozusagen rein in das Spotlight. Salzburg war ja damals gerade von Red Bull übernommen worden. Da gab es einen großen Umbruch.
Ja, wie war das für dich? Wann ist bei dir die Erkenntnis gereift, dass aus Hansi Flick doch nochmal wirklich ein großer Trainer werden kann?
Ja, eigentlich dann erst so in der Zeit beim DFB, weil diese Salzburg-Episode, ich glaube, die hat man einfach nicht wahrgenommen damals. Man hat wahrgenommen, Lothar Matthäus geht nach Salzburg und glaubt, er ist Cheftrainer und plötzlich steht Trapattoni auf dem Platz. Also wir haben damals in München auch aufgrund der Nähe zu Salzburg und weil halt das damals mit Red Bull ja alles so neu und aufregend war, haben wir da ziemlich viel drüber berichtet. Aber Hansi Flick hat jetzt da eigentlich keine große Rolle gespielt, weil er war halt der Co-Trainer von Matthäus und nachdem Matthäus selber dann im Grunde nur Co-Trainer war, war er halt der Co-Co-Trainer. Und also diese 7 Wochen bei Salzburg, in denen hat Flick selber in der Berichterstattung überhaupt keine Rolle gespielt. Es hat sich dann verändert, als er halt relativ schnell aus dem Vertrag dann draußen war und beim DFB dann aufgetaucht wird. Also von dem Moment an hat man natürlich begonnen, ihn wahrzunehmen, weil er war ja beim DFB als Co-Trainer der Nachfolger des Co-Trainers Löw. Und man hat ja den Co-Trainer Löw hat man ja immer so als dieses Hirn der Weltmeister Schaffsplatz 3 Mannschaft von 2006 wahrgenommen, als der Mann, der halt jetzt nicht das Charisma von Jürgen Klinsmann hat, aber da die tägliche Arbeit leistet und der Jogi Löw hat jetzt den eigenen Jogi gebraucht und das war eben der Hansi und man hat ihn dann halt beleuchtet, ob er diese Rolle dann auch so ausfüllen kann, wie es der Jogi Löw getan hat.
Ja, 2006, du hast es ja WM-Sommermärchen und der Zampano Jürgen Klinsmann entscheidet sich für den großen Paukenschlag und scheidet direkt nach der WM aus dem Amt aus. Löw übernimmt das Amt, wird Bundestrainer, nachdem es vorher, er war ja vorher schon Bundestrainer und Klinsmann wird, glaube ich, Teamchef. Oder war es?
Klinsmann war Bundestrainer, der hatte tatsächlich aber auch.
Völler war Teamchef, ne?
Völler war Teamchef, weil der hatte keine Scheine. Aber Klinsmann hatte ja tatsächlich auch den Trainerlehrgang belegt.
Trotzdem, Klinsmann, großer Paukenschlag raus, Löw übernimmt, was logisch erschien. Und wie kam man dann auf Hansi Flick? Also weil du beschreibst es ja gerade, dass er nicht wirklich auf dem Zettel bei den Leuten war.
Aber er war beim DFB auf dem Zettel. Also beim DFB kannte man ihn, eben Lehrgangsbester, 2003 im Fußballlehrer-Lehrgang, das ist schon ein gewisser Ausweis. Der Dag Heidegger hat es so beschrieben, dass der Löw jemanden gesucht hat, der ihm nicht gefährlich wird, weil er eben sehr loyal ist, der aber gegenüber den Spielern eine gewisse Autorität entfalten kann, weil er als Spieler ja selber was erreicht hatte. Also er war jetzt, auch wenn er nicht die tragende Persönlichkeit war, er war halt bei Bayern München gewesen, er hatte Titel, er ist in meinem Europapokal der Landesmeister Finale gewesen und für die Spieler, die 2006 in der Nationalmannschaft waren, die jetzt auch nicht an irgendwelchen Titeln beteiligt waren, war das okay, so als Referenz von Autorität.
Trotzdem geht Flick in irgendeinem gewissen Maße bis heute eigentlich noch als unterschätzt, vielleicht jetzt nicht mehr mit diesen ganzen Titeln, die er inzwischen gewonnen hat, aber eine spannende Anekdote, die sich dann 2008 ereignet hat, war ja dieser Konflikt zwischen Jogi Löw und Hilkersberger bei den Österreichern, die sich da an der Seite ein bisschen bekabbelt haben und beide wurden dann auf die Tribüne geschickt und Löw wurde dann für das Viertelfinalspiel gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo und Co. Dann als Trainer gesperrt und Hansi Flick hat dann übernommen und da gibt es so eine interessante Anekdote, dass dann auch schon in den Medien spekuliert wurde, dass Oliver Bierhoff die Mannschaft bei diesem Spiel am Platz sozusagen begleitet. Wo dann auch der DFB selber auch sofort gesagt hat, ja, also mit diesem Gedanken haben wir uns da überhaupt nicht beschäftigt und natürlich genießt auch Hansi Flick unser vollstes Vertrauen, aber war für die Öffentlichkeit dieses Spiel dann tatsächlich Beweis erbracht, dass er ein wahnsinnig guter und intelligenter Teamplayer ist und auch zusammen mit Löw oder auch ohne Löw quasi dieses Team weiterführen kann?
Ich glaube, die Öffentlichkeit hat diesen Auftritt gegen Portugal schnell wieder vergessen, weil es dann im Turnier ja schlagartig weiterging, Halbfinale gegen die Türkei. Aber es war in der Tat so eine gewisse Beklemmung zu spüren, so in der Öffentlichkeit. Also gar nicht mal beim DFB. Ich habe ja Löw und Bierhoff noch einmal gefragt zu dem Thema, jetzt rückblickend, 12, 13 Jahre zurück. Also die hatten keine große Befürchtung, dass da irgendwas schief gehen könnte. Die Vorbereitung auf das Spiel hat ja der Jogi Löw auch noch mitgestaltet. Er durfte halt nur im Stadion dann in Basel keinen Kontakt mehr haben. Ich habe auch mit Thomas Hitzlsperger gesprochen, der hat gesagt, innerhalb der Mannschaft war das jetzt auch kein großes Thema, wer da jetzt an der Seitenlinie steht, weil du wirst auf das Spiel vorbereitet als Spieler und dann bist du irgendwann im Spiel drin und mit deiner Aufgabe befasst und es spielt keine große Rolle, wer da draußen steht und du nimmst es jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr wahr. Also Hansi Flicks Arbeit begann dann schon mit der Halbzeitansprache im Spiel gegen Österreich, dem letzten Vorrundenspiel, weil Löw war kurz vor der Halbzeit auf die Tribüne verbannt worden und durfte dann nicht mehr zur Mannschaft. Ja, und man hatte halt so, man stellte sich vor, jetzt haben die Deutschen in der Ära Löw das erste K.O.-Spiel. Das Spiel steht viel auf dem Spiel. Kannst du diese gute Stimmung der WM 2006, kannst du die aufrechterhalten? Die EM 2008 war in Österreich und der Schweiz, also auch um die Ecke. Kannst du viele Deutsche dort? Das wieder die Chance auf so einen Anflug von Sommermärchen. Du kannst die Geschichte von 2006 wieder aufnehmen. Und es wäre natürlich verflogen mit einem schmucklosen Aus gegen Portugal. Der Jogi Löw hätte sein erstes K.O.-Spiel selbst gar nicht bestreiten können als Trainer. Wäre dann beschädigt gewesen. Und Hansi Flick als Assistent hat zu heißen, ja, Mai, er ist halt Assistent, was soll er da ausrichten? Auf der anderen Seite der große Luis Felipe Scolari, der mit Brasilien 2002 Weltmeister geworden war, der danach zum FC Chelsea geht. Also es war schon eine brisante Konstellation, so aus öffentlicher Sicht. Die Beteiligten selber haben das, glaube ich, eine Stufe gedämpfter wahrgenommen. Aber was man bei dem Spiel gesehen hat, hat Hansi Flick überhaupt keine Probleme, sich jetzt auf diese neue Rolle umzustellen und hat es gelassen und absolut souverän erledigt.
Schon eine beeindruckende Entwicklung, ne? Also wenn man das dann von außen betrachtet, mit was für einer Souveränität auch dieses Spiel dann über die Bühne gegangen ist. Also auch wenn man das danach vergessen hat, wenn man sich dann nochmal dran erinnert, fällt das doch stark auf.
Das fällt auf, ja. Und er hat ja auch in der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, also Leute, es ist nicht so, dass ich keine Erfahrung hätte. Ich war 5 Jahre Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim und alle dachten ja so, ja, okay, gut, Hoffenheim, ja, gut, aber du bist halt hier der brave Assistent. Ja, und ohne dich ist Hoffenheim jetzt in die Bundesliga aufgestiegen und du warst mit dir in der dritten Liga. Also das Vertrauen war schon ein bisschen eingeschränkt, ja, weil er natürlich jetzt auch nicht derjenige war, der sehr oft vor die Presse getreten ist und der da irgendwie mit breiter Brust aufgetreten wäre.
Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Wir überspringen eine komplette Weltmeisterschaft in Südafrika und auch die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, die eher deswegen auch in Erinnerung bleibt, weil Jogi Löw sich dann im Halbfinale ordentlich vercoacht hat, was auch überhaupt nicht an Hansi Flicks Kleidern hängen geblieben ist, dieses Spiel. Wobei, jetzt wo ich mir das so vergegenwärtige, warum eigentlich nicht?
Ja, es waren Jahre, da stand eigentlich ausschließlich Jogi Löw vorne. Ja. Hat sich einfach so ergeben. 2008 war eben die Ausnahme, dass Flick diesen Einsatz hatte als Cheftrainer für ein Spiel. Und danach ist er einfach ins zweite Glied zurückgetreten. Und ja, die Geschichte hat sich nicht ergeben. Es war immer nur Löw, Löw, Löw. Und 2010 hat man dann Löw auch diesen jungen Stil festgemacht. Es war dann eher die Geschichte, welche Rolle spielt Michael Ballack noch in der Zukunft. Den Konflikt hat ja dann auch Löw ausgetragen, zuvor auch schon den Konflikt mit Thorsten Frings. Also Löw war dann halt immer für die Konflikte natürlich zuständig. Ja, und er hatte halt auch, konnte diesen Ruhm für die Erneuerung 2010 für sich beanspruchen. Aber wie der Hansi Flick auch gesagt hat, 2012 war halt dann auch der Jogi derjenige, der dann im Regen stand, nachdem dieses dieses Halbfinale gegen Italien, dann mit dieser Aktion Toni Kroos gegen Andrea Pirlo natürlich so furchtbar in die Hose gegangen war. Das ist dann einfach mal das Glück des Co-Trainers. Vielleicht war er auch an dieser Entscheidung beteiligt. Ich glaube zwar nicht, dass es so gewesen sein könnte. Das würde also den taktischen Prinzipien von Hansi Flick eher widersprechen, so einen Wahnsinn zu veranstalten. Aber er hat natürlich das jetzt nicht genutzt, um sich selber zu positionieren. Er blieb da halt einfach in der zweiten Reihe.
Einfach im Team, muss man vielleicht auch so sagen. Also genau. Guter Teamplayer. Mhm. Jetzt mal zur WM 2014. Klar, hängen bleibt für die Mannschaft der WM-Titel. Jogi Löw steigt in die Liga auf eines Beckenbauer, Schön und Herberger. Und über Flick spricht man eigentlich im Großen und Ganzen allgemein über seine Arbeit als jemand, der die Standardsituation einübt, beharrlich. Aber was bleibt eigentlich für dich jetzt auch nach der Recherche von dieser Weltmeisterschaft übrig, wenn man an Hansi Flick denkt?
Also Hansi Flick sollte unbedingt dabei sein. Das war der Wunsch von Joachim Löw. Denn ein Jahr zuvor schon war ja klar geworden, dass Hansi Flick Sportdirektor wird beim DFB. Man hat dann diese Stelle ein Jahr vakant gelassen, eben einfach um Hansi Flick im Team zu behalten. Also es war Joachim Löw sehr wichtig. Neben den Standardsituationen hat Hansi Flick viel in der Gegnerbeobachtung gemacht. Das hat jetzt Roman Weidenfeller, mit dem ich kürzlich im Doppelpass saß, hat es nochmal bestätigt, dass da ein sehr großer Anteil von Hansi Flick war, dass der Gegner einfach auch sezieren konnte. Ein anderer Verdienst war, dass er eigentlich in all seinen Jahren bei der Nationalmannschaft, speziell dann 2012 bis 2014, diese Fraktionen zusammengebracht hat. Dortmunder Spieler und Bayern Spieler. Also die haben halt damals noch sehr stark in der Rivalität zueinander gestanden. Dadurch, dass Dortmund 2011 und 12 deutscher Meister geworden ist, 2013 dann Bayern wieder das mehr auf seine Seite gebracht hat mit dem Champions League Erfolg. Also das 2014 sind sie noch im Pokalfinale in Berlin aufeinander getroffen, war auch eine sehr strittige Schiedsrichterentscheidung gegen Dortmund, ein Ball von Mats Hummels, der hinter der Linie war, aber nicht als Tor anerkannt worden ist. Also es war immer sehr schwierig, wenn Dortmund und Bayern-Spieler aus ihrer Vereinsrivalität heraus zur Nationalmannschaft gekommen sind. Und da muss also der Anteil von Hansi Flick unermesslich gewesen sein, weil er einfach mit seiner Art diese Spieler dann gleich zu behandeln, weil er die immer zusammengebracht hat. Also so schildert es der Jogi Löw, der auch sagt, dass Hansi Flick einen sehr großen Anteil daran hat. Ob jetzt dieser Anteil so groß war, dass wie jetzt dann manche im Zuge dieser Bayern-Erfolge gemutmaßt haben, dass er diese Mannschaft trotz Jogi Löw Weltmeister geworden wäre und alles der Hansi Flick gemacht hätte. Ich glaube, das geht Richtung der großen Theorie. Die Realität war, dass da ein Trainer war, der einen sehr guten Co-Trainer hatte und sich das zunutze gemacht hat, der sicher immer auf seinen Co-Trainer gehört hat und mit ihm einfach sehr gut partnerschaftlich zusammengearbeitet hat.
Was auch in dem Buch nochmal auffällt, ist die akribische Vorbereitung, auch wie man sozusagen den Alltag während einer Weltmeisterschaft gestaltet. Also Campo Bahia als Ort, wo man als Team zusammenkommt, nicht an der Metropole, sondern mitten im Urwald gefühlt. Man muss einen riesen Fluss überqueren mit einer Fähre, um zu seiner Basis zurückzukehren und dort zu leben. Dort, ich erinnere mich, gab es irgendwelche Apps für die Spieler, wo sie sich mit auseinandersetzen mussten. Und erinnert mich an der Stelle sehr an diese Trainerausbildung, wo auch Hansi Flick mit Uwe Stöver beispielsweise oder Markus Schupp quasi so eine Art WG lebt und quasi dieses Modell dieses Zusammenlebens halt auch auf eine Weltmeisterschaft dann übergestülpt hat.
Ja, erinnert daran, wobei, glaube ich, die Initiative zu dieser Art zu leben jetzt nicht von ihm ausging. Also es war der Bereich von Oliver Bierhoff, der auf dieses Quartier gekommen ist, über ein Unternehmer mit Netzwerk und Kontakte zu der Familie Hirmer in München, die also da ich der Bauherr war. Das Campo Bahia war natürlich im Nachhinein gesehen ein Schlüssel zu diesem Erfolg und zur Besonderheit dieser Weltmeisterschaft und hat natürlich auch die Besonderheit dieser Mannschaft gestärkt. Also das war natürlich auch ein einmaliger Glücksfall, aber es hat eben alles auch reingepasst. Dann auch diese Trainer-WG, die dann da gelebt hat und die dann ihre Pläne an den Bambuswänden der Unterkunft da aushängen durfte. Die haben sich alle wohl gefühlt, Hansi Flick ja auch. Man unterstreicht das ja auch in dem Film, die Mannschaft, der ja eigentlich ein vom DFB gesteuerter Film ist. Das spielt ja auch immer wieder eine Rolle, wenn man sieht, wie er dann an seinem Tisch dort sitzt, wie er sein Ringbuch aufschlägt, wo dann die Trainingspläne drin sind, wie er dann wieder was an die Wand hängt und wieder einen Haken macht, dass man wieder irgendein Trainingsziel erreicht hat. Also bei dieser WM 2014, da war der Planer und Gestalter Hansi Flick voll in seinem Element.
Interessant, jetzt natürlich die Frage, in Russland hat man dann Abstand genommen von dieser Isolation in der Peripherie, sondern hat sich wieder in die Städte begeben und da hatten wir mit Thomas Schneider einen anderen Co-Trainer an Löws Seite. Ja, wie viel war davon vorhersehbar von diesem Misserfolg, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet?
Ja, ich glaube, es lief tatsächlich auch viel über diese Co-Trainerstelle. Also es war eine große Spannung. 2014, wer der Nachfolger von Hansi Flick als Co-Trainer wird, weil eben seine Rolle und sein großer Einfluss offensichtlich gewesen waren. Und daher war es schon eine kleine Enttäuschung, als dieser doch eher schnöselig auftretende Thomas Schneider dann der Mann an Jogis Seite wurde. Also ich weiß noch, wir von den Medien haben dann 2016 auch einmal eine Sitzung mit dem DFB gehabt und haben darum gebeten, dass man uns den Thomas Schneider nicht mehr zur Pressekonferenz schickt, weil der einfach dicht gemacht hat, weil der in einer Art aufgetreten ist, dass man überhaupt keinen Benefit aus seinen Äußerungen ziehen könnte. Man hat gesagt, lieber schickt uns doch den Markus Sorg, der ist wenigstens nett. Oder schickt uns den Andi Köpke, der hat was zu sagen und ein bisschen mehr im Kopf als der Thomas Schneider. Und war für mich schon ein hartes Urteil, ja, aber wir haben das damals eindeutig so in einem harten Gespräch auch formuliert. Ich glaube schon, dass eben durch diese Veränderungen in diesem Trainerstaff da einiges zu Bruch gegangen ist. Und das Watutinki war halt auch der Gegenentwurf zum Campo Bahia. Man hat auch mit großen Erwartungen drauf geblickt, ja, finden die nochmal ein Campo Bahia oder der Christian Hirmer, der das Campo Bahia erbaut hat, der hatte mir zu mir mal gesagt, weil das eben so erfolgreich war, dass der Oliver Bierhoff zu ihm gesagt hat vor der EM 2016, wollen Sie für uns nicht irgendwo was am Lac Léman bauen oder 2018 in Russland, so im Spaß, aber das war halt so einmalig und es kam nicht wieder und Watutinki war halt, das war einfach der komplette Fehlgriff, also das ist auch eine Erinnerung, meine erste Fahrt daraus, die mich immer noch belastet, schon diese Schwierigkeiten, das überhaupt zu finden, ja, obwohl ich einen angeblich ortskundigen Fahrer hatte, das überhaupt zu finden, weil das ja eine Anlage war, die, glaube ich, dem russischen Geheimdienst lange gedient hat und die deswegen so öffentlich gar nicht bekannt sein durfte. Ja, also das komplette Gegenprogramm zum Campo Bahia und da haben nicht nur die Palmen gefehlt, sondern natürlich hat dann auch der Hansi Flick mit seiner Art gefehlt, die Mannschaft bei Laune zu halten.
Dessen Lebensweg ging, wie du es ja schon gesagt hast, beim DFB weiter als Sportdirektor. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt im Moment noch einen Sportdirektor? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder?
Nein, man hat diese Position aufgelöst. Die hat ja auch aus Rubestando interimistisch bekleidet. Heute gibt es ja dafür den Direktor Nationalmannschaften, das ist Oliver Bierhoff. Und es gibt jemanden, der so eine Art Sportdirektor ist, das ist Joti Schatzi-Alexiou. quasi die rechte Hand von Oliver Bierhoff, der jetzt auch an diesem Konzept zurück an die Weltspitze und Zukunft DFB und vielem, was mit DFB-Akademie in Zusammenhang steht, der dann daran arbeitet.
Ja, also wie gesagt, der Karriereverlauf von Hansi Flick nimmt dann an der Stelle so einen kleinen Bruch. Also 2 Jahre war er dort im Amt als Nachfolger, ich glaube, von so Leuten wie Robin Dutt oder Matthias Sammer. Auch sehr extrovertierte Typen, wie ich finde. Was für Ziele hat sich da Hansi Flick eigentlich gesetzt und was muss man als oder was kann man als Erbe von dieser Zeit in diesem komischen Amt definieren?
Das Erbe ist noch, dass der DFB sich jetzt um seine Zukunft kümmert. Also vieles, was man jetzt als Schwäche ausgemacht hat, dass man auf manchen Positionen unterbesetzt ist, dass Spieler mit Taktik überfrachtet sind. Das hat auch Hansi Flick schon benannt. Aber er hat gemerkt, dass er gegen die Strukturen halt nicht in dem gewünschten Tempo ankommt. Und das war auch einer der Gründe, warum er als Sportdirektor aufgehört hat. Es war für ihn eigentlich schon ein Karriereschritt. Wir haben damals auch gewitzelt, ja, wenn er Sportdirektor ist, dann ist er jetzt eigentlich dann Vorgesetzter von Jogi Löw. Und qua Hierarchie wäre das jetzt auch tatsächlich so gewesen. Er hat jetzt natürlich nie irgendwie dieses Verhältnis, das sich eigentlich umgekehrt hätte, ja, vom Assistenten dann zum Vorgesetzten, das hätte er nie so betont. Und er hat es auch nie so gelebt. Also er hat sich in diese Themen A-Nationalmannschaft auch gar nicht eingemischt. Er hatte viel zu tun mit dieser Olympiamannschaft 2016, die zusammen mit Horst Lubesch zusammenzustellen, war sehr diffizil, weil dieser Termin des Olympiaturniers von der FIFA nicht geschützt war und es keine Abstellungspflicht gab. Und es war letztlich Goodwill der Vereine, welche Spieler sie für das Olympiaturnier zur Verfügung stellen. Er hat viel mit den U-Nationalmannschaften gearbeitet. Ist eine meiner Lieblingsgeschichten, dass 5 Tage nach dem großen Finale von Rio, als alle dann zurück in Deutschland sind, sich in die Urlaubsorte verabschieden, sich feiern lassen, Hansi Flick nach Ungarn aufbricht zur U19-Europameisterschaft, die ihn als zukünftigen Sportdirektor dann schon betreffen wird. Sein Vertrag war dann noch gar nicht angelaufen als Sportdirektor, das wäre erst 6 Wochen später der Fall gewesen. Aber er sah sich halt einfach schon in der Pflicht, das zu machen. Und der Sportdirektor hatte halt unglaublich viel Arbeit zu verrichten, von der die Öffentlichkeit gar nichts mitkriegt. Also ein Sportdirektor wird halt auch nicht angefragt, weil das Themen sind, wie jetzt irgendwelche Nachwuchsreformen, weil um ehrlich zu sein, interessiert eine breite Öffentlichkeit nicht.
War das auch die Zeit, von der Hansi Flick im Nachhinein noch sagt, da war er eigentlich kaum zu Hause und hat nur in Hotels gelebt?
Ja, erstaunlich, weil ja Frankfurt und Bammental jetzt nicht so irrsinnig weit auseinander liegen und man da zumindest fahren könnte. Aber ich glaube einfach aus seinem Pflichtbewusstsein heraus, viele Termine wahrzunehmen, war das so, dass er sich da einfach schlicht aufgearbeitet hat.
Das nächste Engagement von Hansi Flick war dann auch wiederum sehr kurioses als ja auch wieder so eine Art Sportdirektor bei der TSG Hoffenheim, also sein zweites Engagement. Und nach nicht mal 8 Monaten trennte man sich schon wieder. Was war da vorgefallen und wie würdest du Dietmar Hopps Rolle in dieser, ich nenne es jetzt mal Farce, bezeichnen?
Die TSG Hoffenheim war, als Flick kam, sehr gut aufgestellt und sehr erfolgreich. Also die hatten ja gerade 1,5 Jahre Nagelsmann. Die hatten sich für die Qualifikation zur Champions League qualifiziert. Die hatten mit Alexander Rosen einen jungen, fähigen Sportdirektor. Die hatten 2 Geschäftsführer, die sich auch diesen sportlichen Bereich offiziell aufgeteilt haben. Deswegen war es überraschend, dass jetzt jemand dazu kam, von dem dann Dietmar Hopp sagte, der soll jetzt unser Gesicht werden. Denn das Gesicht war ja eigentlich dieser junge Trainer Julian Nagelsmann.
Interessante Parallele.
Es war dann so ein gewisses Erstaunen bei den Betroffenen. Ja, also die hatten jetzt mit dem Hansi Flick keine großen Probleme, aber die fragten sich natürlich, was soll der jetzt genau machen? Ich glaube, Hans Flick wusste selber nicht genau, was er da machen sollte. Also man sieht ihn während der Spiele, wie er da im Anzug auf der Tribüne irgendwelche Leute begrüßt. Man sieht ihn halt in seinem Trainingslager, wo er sich die kurze Hose und das T-Shirt anzieht und so am Spielfeldrand steht, als wollte er jetzt da gleich irgendwie eingreifen. Also das war eine Funktion, die schwer zu greifen war. Und es war eben auch so, dass einer der beiden Geschäftsführer seinen Bereich gegen diesen eindringenden Flick verteidigen wollte. Und so ist es dann eben zum Konflikt gekommen und den hat der Hansi Flick nicht gewonnen. Also der Dr. Peter Görlich, das war besagter Geschäftsführer, der hat es also geschafft, den Dietmar Hopp auf seiner Seite zu behalten. Und so kam es dann relativ schnell und ohne große weitere Umstände, also es gab wohl eine Abfindung, kam es dann schon im Januar 2018 dazu, dass die TSG Hoffenheim diese Personalie rückgängig gemacht hat. Dazu hat mir der Dag Heidegger auch gesagt, der den Dietmar Hopp sehr gut kennt, dass diese Aktion auch Dietmar Hopps Eitelkeit geschuldet war, dass er gesagt hat, ja, ich habe den zweimal rausgeschmissen, aber ich zeige ganz einfach, wenn ich Dietmar Hopp will, dass Hansi Flick, der Weltmeister-Co-Trainer, für mich arbeitet, dann arbeitet er für mich.
Eitelkeit, interessantes Stichwort wieder bei Dietmar Hopp, was auch an vergangenes Jahr wiederum erinnert. Lass uns mal bei Flick bleiben, der dann ja ein bisschen untergetaucht ist für etwas mehr als ein Jahr in der Öffentlichkeit, nicht mehr wahrgenommen wurde. 2018 hat ein junger kroatischer Trainer namens Niko Kovac mit der Frankfurter Eintracht die Bayern im Pokalfinale 3-1 geschlagen und erinnert so ein bisschen auch an Otto Rehhagel, der dann später zu den Bayern gegangen ist, der auch kurz vorher auf die Bayern irgendwie getroffen ist. Tragisch, Rehhagel hat damals verloren und ist als Verlierer sozusagen zu den Bayern gekommen und Niko Kovac ist als Besieger der Bayern zu den Bayern gekommen. Diese ganze Trainerentscheidung pro Kovac müssen wir jetzt nicht weiter auseinanderfriemeln, aber interessant ist doch, dass auch Niko Kovac immer unter einer gewissen Unterschätzung gelitten hat bei den Bayern. Und als dann im Sommer 2019 Hansi Flick als Co-Trainer Niko Kovac zur Seite gestellt wurde, da ging bei mir sofort die Alarmanlagen an und sagten, dass ist der nächste Trainer der Bayern. Der wird Niko Kovac beerben. Meinst du, dass das damals schon ein Kalkül der Bayern war, Flick sozusagen bereitzustellen?
Ja, der ist ganz klar schon als es war ein Plan, der in zwei Richtungen ging. Die eine Richtung war, er ist ein so guter Co-Trainer, dass er wirklich einem Trainer helfen kann, der vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Also da bestand die eine Möglichkeit, dass Kovac wirklich die Kurve kriegt und mit Flicks Hilfe es schafft, unanfechtbarer zu werden gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Mannschaft, dass einfach dieser Erfolg gewährleistet ist und den Kovac aus der Schusslinie nimmt. Die andere Möglichkeit war aber, falls es halt nicht klappt und man sich dann relativ kurzfristig von ihm trennen muss, sei es das wie bei Ancelotti mal ein Champions-League-Spiel damals in Paris furchtbar daneben geht, sodass man eigentlich noch in der Nacht handeln muss. Für den Fall hat man dann zumindest mal einen, dem man die Geschichte für ein paar Wochen anvertrauen kann und gewinnt dann Zeit, jemand anderen zu suchen. Also dass Hansi Flick so als dauerhafte Alternative vorgesehen war, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass zumindest Uli Hoeneß, weil der Flick 2009 schon mal zu Bayern holen wollte, als es mit Van Gaal knapp wurde, ich glaube, dass Uli Hoeneß zwar diese Fähigkeit im Flick sah, das eventuell zu machen, aber dass bei den anderen diese Einsicht damals sicher noch nicht präsent war.
Weißt du aus deinen Kontakten, wie in seinerzeit Niko Kovac diese Installation von Hansi Flick aufgenommen hat?
Also man hat ihm das so oft erzählt, dass man das machen will, bis er wohl irgendwann dann selber davon überzeugt war und das irgendwie auch seine eigene Idee angenommen hat. Und die kannten sich ja kurz zumindest aus dieser Zeit von Flick 2006 in Salzburg, weil Kovac da noch Spieler in der Mannschaft war. Und man hat sich zumindest verstanden aus dieser Zeit.
Aber es ist dennoch wieder mal interessant zu sehen, wie so ein Umfeld ein Trainer sozusagen die Arbeit erleichtert oder auch erschwert, wenn man jetzt sieht, Niko Kovac ist jetzt bei der AS Monaco und eine Mannschaft, die in der letzten Saison nicht wirklich gut Fußball gespielt hat, jetzt wieder sozusagen nach Richtung Europa geführt hat. Ist schon interessant zu sehen, oder?
Klar, es passt nicht jeder Trainer zu jedem Verein und bei Kovac kam einfach erschwerend hinzu, dass er diese frischen Eindrücke geschaffen hat, die für manche Bayern-Spieler halt sehr negativ waren. Du hast halt einfach gegen ihn verloren. Du bist gedemütigt worden in diesem Pokalfinale. Es war nicht nur eine Niederlage, es war eine Demütigung. Und ist ja noch weitergegangen, dass die Bayern dafür kritisiert wurden, dass sie schnell in die Kabine gegangen sind, dass sie nicht gewusst haben, dass man dann für den Sieger noch Spalier steht und Beifall klatscht. Also dieser Abend in Berlin, der war einfach so furchtbar für die Bayern, dass sie natürlich auch, dass mit Kovacs Antritt auch die Erinnerung dran hochkam. Ja, und dann steht so einer vor der Mannschaft und dann sind die Spieler natürlich herausgefordert. Ja, dann wollen die checken, was hat der wirklich auf dem Kasten. Und so ein Trainer wird natürlich sehr kritisch gesehen. Hansi Flick hatte halt den Vorteil, dass er mit den Spielern eine Geschichte teilt, die eine absolute Erfolgsgeschichte war. Ja. Und die für manche Spieler, als er dann übernahm, auch die Erinnerung an eine goldene Zeit war, die vorbei zu sein schien. Ja.
Denkst du dennoch, dass der Misserfolg von Niko Kovac eher an anderen Parametern abzulesen ist, also weniger an der Niederlage im Pokalfinale gegen Frankfurt, als zum Beispiel an so Personalentscheidungen wie Thomas Müller, der quasi nur noch so als nettes Add-on quasi im Kader gedient hat, wo dann auch die Frau von Thomas Müller öffentlich gepestet hat, dass solche Sachen tatsächlich Niko Kovac nicht gerade geholfen haben, dass er vielleicht an der Stelle einfach noch nicht reif genug war für die Bayern?
Ja, also diese Pokalgeschichte hat ihm zumindest halt mal den Einstieg erschwert, aber er ist danach halt auch nicht entscheidend vorangekommen, wie du sagst, diesen Konflikt, den er mit Thomas Müller eingegangen ist, das war halt eine riskante Sache für ihn und da ist er eigentlich nicht mehr rausgekommen. Ja. Da hat er sich dann halt wirklich tief verrannt und in dem Moment, als dann Thomas Müller, dieser Ur-Bayer, wirklich dann öffentlich erwogen hat, sich da vielleicht auch auf seine doch schon etwas älteren Tage hin zu einem anderen Verein zu orientieren, das setzt natürlich eine Argumentation in Gang, in dessen Verlauf dann gesagt wird, naja, wie lange wird denn verlierst du so einen Spieler, der für deinen Verein steht, bist in 3 Monaten vielleicht los, aber hast in 3 Monaten auch noch diesen Trainer, kannst du dir da sicher sein, wie wird sich da die Mannschaft entwickeln, ja, und sie hat sich halt, sie hat immer wieder so Highlights gesetzt, ja, sie hat ja auch unter Regie von Kovac 7-2 bei Tottenham gewonnen, aber die haben nie zueinander gefunden, ja, und wenn halt dann auch Kovac so einen Vergleich anstellt zwischen dem, was der FC Liverpool kann und was man mit den Spielern des FC Bayern kann und dann sagst du halt deinen eigenen Leuten, ja, ihr seid eine Klasse schlechter. Ich glaube, das ist ein Fehler, den man als Bayern-Trainer halt nicht machen kann. Und wenn wir jetzt da bei Udo Lattek wären, der hätte immer das Gegenteil erzählt. Ja. Der hätte dann gesagt, die haben vielleicht einmal ein super Benzin im Tank gehabt, aber normal fahren die nur mit Diesel und ihr seid das viel schnellere Auto.
Das Ende der Geschichte ist ja bekannt. Kovac musste dann gehen, nachdem er ausgerechnet gegen die Frankfurter demütigend 5-1, glaube ich, war das, damals verloren hat. Und Hansi Flick stand bereit. Hansi Flick hat interimsmäßig übernommen und hat auch erstmal geliefert. War jetzt nicht übermäßig erfolgreich im Herbst, aber zumindest so erfolgreich, dass man gesagt hat, mit dem gehen wir jetzt erstmal bis zum Ende der Saison. Und dann der, mein Lieblingssatz, auch gerade aktuell, dann kam Corona. Hansi Flick ja, war zu dem Zeitpunkt, als dann die Bundesliga unterbrochen wurde, wahnsinnig erfolgreich. Also ich glaube, er hat zum Zeitpunkt des Abbruchs in 2020, glaube ich, nur ein Spiel nicht gewonnen. Ja, Corona als so eine Situation, in der keiner eine Erfahrung hat. Keiner weiß, wie man in einer Pandemie als Fußballtrainer zu reagieren hat, wie man so ein Team leitet, wie man vielleicht die Fortsetzung, die auch ungewiss ist, vorbereitet. Wo hat sich da deiner Meinung nach Hansi Flick besonders verdient gemacht? Und warum wurde er dann ausgerechnet eher zu einem der erfolgreichsten Trainer, die die Bayern jemals gehabt haben?
Ich glaube, Corona hat ihm in die Karten gespielt. Erstens, durch diese Pause konnte Robert Lewandowski ja eine nicht unkomplizierte Verletzung auskurieren. Viele Spieler, die angeschlagen waren, sind durch dieses Cybertraining, das Hansi Flick mit seinem Team dann relativ schnell etabliert hat, wieder auf eine grandiose Art und Weise fit geworden. Also er hat dann, als es darauf ankam, eine Mannschaft zur Verfügung gehabt, die, ja, die in einem Zustand war wie zu Beginn der Saison, körperlich. Aber noch wichtiger war, für einen Spieler, der an vielen zweifelt in dieser Zeit, wann geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Wird Fußballprofi überhaupt noch ein Beruf sein, dem er ausüben kann? Das wussten wir damals ja alles nicht. Ja. Kracht es finanziell alles zusammen? Kriegen wir nur noch unser vielleicht ein Kurzarbeitergeld und kein richtiges Gehalt mehr? In diese Zeit der Angst ist er da mit so einer, mit seiner Art und Weise eben reingegangen. Und ich glaube, wenn du dann als Spieler dann halt einen Trainer hast, der so in sich ruht, der freundlich mit dir umgeht, der sich deine Probleme anhört, dass das ein echter Gewinn ist für den Spieler. Und dieses Selbstbewusstsein, das die Bayern dann in dieser Phase, als man wieder in den Spielbetrieb gegangen ist, an den Tag gelegt haben, ich glaube, das resultierte einfach aus dieser Ruhe, diese Mannschaft unter der Führung von Flick gefunden hat in diesen 7, 8 Wochen, wo man dann wenig bis gar nichts machen konnte. Vielleicht wäre es ganz anders gelaufen bei einem normalen Saisonverlauf. Die Champions League hätte wahrscheinlich ein anderes Format gehabt. Es wäre zumindest komplizierter gewesen, mit Hin- und Rückspiel dann so weit zu kommen. Sicher hat auch die DFL eine gewisse Rolle gespielt, ja, weil sie relativ schnell wieder in die Gänge gekommen ist und weil die anderen Ligen 4 bis 6 Wochen später dran waren. Das haben wir bei diesem Champions League-Finalturnier gemerkt, dass dann einfach unterschiedliche körperliche Voraussetzungen waren, ja, dass die Bundesligisten aus einem vernünftigen Spielrhythmus rauskamen und eben die Engländer und die Spanier fast ein bisschen leer gespielt wirkten, weil sie später wieder eingestiegen sind und weil sie dann so einen sehr heftigen Rhythmus hatten. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Faktoren, die da reingespielt haben, dass es letztlich zu dem Erfolg gekommen ist. Aber sicher diese Art, wie Hansi Flick mit der Mannschaft umgegangen ist, war da ein großer Baustein.
Was sicherlich auch mit in die Karten gespielt hat, war eben, wie du es gerade schon gesagt hast, der neue Modus der Champions League mit diesem Finalturnier in Lissabon, was auf der einen Seite sehr an die Fußball-Weltmeisterschaft erinnert, an so einen Modus innerhalb von wenigen Tagen, K.O.-Spiele an einem und demselben Ort. Man hat einen Ort, wo man sich schon zurückziehen kann, wo ein Teamhotel, man hat immer dieselben Umstände, man kann sich einrichten, man kann sich wohlfühlen. Da nützt es einem als Trainer einer Turniermannschaft, die Nationalmannschaft ja definitiv war und auch ist, auf so eine Erfahrungsschätze zurückzugreifen. Und ein weiterer Erfahrungsschatz war dann auf der anderen Seite wiederum auf den FC Barcelona dann zu treffen im Viertelfinale. Ja, nicht wenige haben bei dem 8:2 gegen Barcelona sich an das 7:1 der Deutschen gegen die Brasilianer erinnert. Und man traf dort auf eine alterne Mannschaft vom FC Barcelona, die ja auch jetzt sich gerade im Umbruch befindet. Also aktuell wird ja überlegt, ob Messi vielleicht Barcelona verlassen wird, eventuell. Da war, denke ich mal, Hansi Flick auch sicher einer der von solchen Turnieren berichten kann und auch mitleben kann. Und es gab ja auch Spieler, die das 7:1 damals mitgemacht haben. Also das finde ich schon ja auch eine Fügung des Schicksals, die den Bayern damals in die Karten gespielt hat.
Es war ganz gewiss kein Schaden, so Turniersituationen schon miterlebt zu haben. Auch zu wissen, wie man gegen Messi spielt. Also WM 2014, Finale. WM 2010 war es das Viertelfinale, 4:0 damals. Also ist immer, Messi muss wahrscheinlich schon Beklemmungen verspüren, wenn er irgendwo den Hansi Flick sieht.
Naja, auf jeden Fall, wenn man dann dem Buch, wenn man sich dem Ende deines Buchs so ein bisschen entgegenliest, wirkt das alles wie in so einem Kinofilm, in dem man reingeht und es naht das Happy End. Der Vorhang fällt, Hansi Flick ist wahnsinnig erfolgreich als Bayern-Trainer, stellt den Verein gefühlt auf gute Beine, nachdem es vorher doch eine Episode des Chaos gab unter Niko Kovac. Man hat seinen Frieden, man hat einen Trainer, von dem Hitzfeld, Heinkes beschreiben, das ist einer unserer legitimen Nachfolger. Und genau jetzt, wo die Veröffentlichung von deinem Buch naht, überschlagen sich die Ereignisse. Flick verkündet nach Querelen mit Hasan Salihamidzic, dass er die Bayern um Auflösung seines Vertrags gebeten hat und brüskiert in einer nicht gekannten Art und Weise von ihm den Verein, wie er noch nie jemanden, mit Ausnahme jetzt von Karl Lauterbach, dann brüskiert hat und offen öffentlich bloßgestellt hat. Bitte erzähl mir mal, was da in München gerade passiert ist, denn meiner Meinung nach hätte es, ja, wie Hitzfeld und Heinkes das ja auch selber gesagt haben, keinen geeigneteren Trainer für die Bayern geben können, der durch die nächsten vielen Jahre mit den Bayern gehen können.
Ja, die haben das ja alles nur gemacht, damit ich das Buch nochmal um weitere Kapitel erweitern kann. Ja, es ist mir die Frage schon ein paar Mal gestellt worden, ob das jetzt der passende Zeitpunkt ist, wo dieses Buch rauskommt.
Ist alles deine Macht dahinter? Hast du das in die Wege geleitet?
Ja, das ist der große Plan, die große Verschwörung, die dahinter steht. Ja, es war nicht abzusehen, dass das so eine Dynamik entwickeln würde. Und diese Dynamik ist natürlich in Gang gesetzt worden, auch durch die Entscheidung von Jogi Löw, nach der EM 2021 aufzuhören. Ich glaube, dass Hansi Flick, als er diesen Vertrag bis 2023 unterschrieb, schon so einen Langzeitplan im Kopf hatte. Und der hätte wahrscheinlich so ausgesehen, also Jogi Löw ist Bundestrainer bis zur WM in Katar. Der Vertrag läuft dann am 31.12.2022 aus. Und dann ist es ja nicht mehr so weit bis Mitte 2023. Also wenn Hansi Flick dann noch hätte Bayern-Trainer sein sollen, wäre es noch mal ein halbes Jahr gegangen, das dann jemand aus DFB-Kreisen hätte überbrücken können. Und Hansi Flick könnte dann ja in Richtung EM 2024 die Sache übernehmen. Jetzt geht allerdings das Fenster schon im Jahr 2021 auf. Und das hat natürlich einiges in Gang gesetzt. Also sicher, für mich ist klar, dass Hansi Flicks Geschichte rund werden wird, indem er Bundestrainer wird. Dass eben da eine gewisse Versuchung eben einfach existiert hat, die andere Sachen beschleunigt hat. Es war allerdings auch nicht so, dass jetzt bei Bayern alles in Ordnung gewesen wäre. Also Hansi Flick hat in seinem ersten Jahr das getan, was Ottmar Hitzfeld getan hat und Jupp Heynckes ist der erfolgreichste Trainer bei Bayern in den letzten 25 Jahren. Sie haben es laufen lassen. Sie haben also nicht groß versucht, in Strukturen einzugreifen. Also Ottmar Hitzfeld hat zwar ab und zu eine Spielerverpflichtung für gut geheißen und dann so abgenickt, aber er hat jetzt von sich aus keine großen Initiativen unternommen, irgendjemanden zu verpflichten. Jupp Heynckes hat mal darauf bestanden, Javi Martinez zu holen, der allerdings auch dem Verein schon über die Scouts aufgefallen war. Also insofern war das keine exklusive Forderung von ihm. Also es hatte nichts zu tun mit der berühmten Guardiola-Ansprache, Thiago oder nichts. Hansi Flick ist halt selbstbewusster geworden nach seinem einen Jahr. Und ich denke, er erkennt natürlich sehr wohl Schwächen, die Hasan Salihamidžić hat. Und er hat natürlich auch seine Erfahrung, wie war das dann in Hoffenheim? Wie lange lief es gut damals mit mir als Cheftrainer und wann lief es nicht mehr gut? Es lief nicht mehr gut, als er halt so diese Hoheit über die Personalien verloren hat und als immer mehr von außen reingeredet worden ist. Und ich glaube ja nach wie vor, dass es ihm jetzt nicht darum gegangen ist, irgendwie so eine Macht zu haben, ein englischer Manager zu sein oder den Hasan Salihamidžić am Boden zu sehen. Ja, vielleicht wäre es ihm lieber, wenn der nicht im Verein wäre, aber der könnte sicher mit ihm leben. Ich denke doch, entscheidend für ihn war einfach, Voraussetzungen zu schaffen, dass er seine Arbeit so machen kann, wie er es selber für gut hält. Und natürlich, dass dann der Konflikt sich so verschärft, das war dann nicht wahrscheinlich nicht abzusehen. Es kommt halt mit dazu, dass der Brazzo trotz der Erfolge, an denen er natürlich auch seinen Anteil hat als Sportdirektor, weil die Mannschaft hat er auch irgendwie zusammengestellt, einfach nicht dieses Standing erreicht. Ja, wenn jetzt plötzlich so eine Petition im Internet kursiert, so eine Brazzo-Raus-Petition, ist es auf der einen Seite halt so eine Internetgeschichte. Man kann sie ja leicht irgendwo dann eintragen und da seinen Unmut äußern. Auf der anderen Seite halt die Vielzahl der Leute, die sich da eingetragen haben. Das ist schon auch ein Statement. Also ich vergleiche es mal mit einer Petition, die eingereicht worden ist auf einer dieser Plattformen, als Uli Hoeneß gesagt hat, ich werde nicht mehr als Präsident antreten. Da gab es die Petition, der Lotse muss an Bord bleiben. Ziel war 1 Million Unterstützer. Das wurde flankiert von Zeitungsberichten. Eingetragen haben sich letztlich 8.000. Also wenn dann irgendwie 100.000 Brazzo outvotieren, dann zeigt es, wie fragil die Position des Sportdirektors in der Öffentlichkeit ist. Und es hat sich auch gezeigt, wie angesehen Hansi Flick bei den Bayern-Fans war. Ja, man hat dann irgendwann die beiden halt als Gegenpole wahrgenommen. Und ich glaube, dass in der öffentlichen Meinung einfach ein Riesengraben entstanden ist. Und der war, und es ist sehr schnell gegangen. Und dieser Graben war dann irgendwie einfach nicht mehr zuzuschütten.
Ja, es gab diesen Vorfall im Bayern-Bus, in einem der beiden Bayern-Busse. In dem einen fuhren die Spieler, in dem anderen der Staff, wo Hansi Flick Salihamidžić für alle hörbar auch gemaßregelt hat, gesagt hat, er soll bitte sein Maul halten oder endlich sein Maul halten. Vorangegangen war natürlich auch die Transferpolitik von Salihamidžić, die Flick nicht mit Einsatzzeiten für diese neuen Spieler gutiert hat. Also dann eher auf bewährtere Kräfte zu setzen, als auf einen jetzt wieder neu verpflichteten Douglas Costa oder Saar oder wen die Bayern da alles im letzten Sommer verpflichtet haben. Und da ist jetzt für mich tatsächlich die wirklich, wirklich, wirklich große Frage, die mich auch so ein bisschen am Verstand der Bayern-Oberen zweifeln lässt. Wieso hält man am sonst doch sehr, sehr unglücklich wirkenden Salihamidžić, der natürlich durch den Champions-League-Titel oder durch das Triple oder Sechstrupel oder wie man es auch immer nennt, was die Bayern da alles abgeräumt haben, sicherlich seinen Anteil hat, aber es bleibt immer noch in Erinnerung, wie auch Salihamidžić von den Bayern Oberen bei dieser katastrophalen Pressekonferenz anno dazu mal auch gemaßregelt und übers Maul gefahren wurde von Rummenigge und Hoeneß. warum man an ihm so festhält und tatsächlich die Gelegenheit verstreichen lässt, Hansi Flick länger an den Verein zu binden?
Ja, es ist halt eine Grundsatzentscheidung. Wie viel Macht gibst du dem Trainer? Gibst du ihm mehr Macht als der Sportdirektor sie hat? Ich glaube, das kann einem Verein auch nicht guten Gewissens machen, weil der normale Lebensturnus wird sein, ein Sportdirektor ist 10 Jahre da und in der Zeit hat er 3 Trainer. Gut, Hansi Flick bis 2023, es wären dann halt insgesamt 3,5 Jahre gewesen. Ich glaube, danach musste der FC Bayern schon rechnen, dass Hansi Flick sich zum DFB orientieren wird. Ist dann halt eine Frage, die der Verein für sich klären will. Ja? Für 3,5 Jahre, die du einen Trainer maximal hast, bisher bist du bereit, den Sportdirektor zu beschädigen, wenn du den ja doch länger haben willst. Ja, Sportdirektor bei Bayern ist halt eine komplizierte Geschichte. Die hatten lange keinen Sportdirektor, weil halt Uli Hoeneß als Manager diese ganz große, starke Gestalt war. Und es auch klar war, danach kann keiner so sein, wie Hoeneß war. Also, dass der Erste scheitern würde, das war klar. Das war dann Christian Nerlinger. Matthias Sammer war ein Solitär in seiner Rolle. Also man wusste ja auch gar genau, was er jetzt da so macht. Und als er gegangen ist, hat man die Position ja erstmal gar nicht besetzt. Und erst als wieder so ein gewisser öffentlicher Druck entstanden ist, ihr braucht auch einen Sportdirektor, alle anderen haben auch einen, hat man sich eben entschieden für Hasan Salihamidžić. Und das haben die meisten nicht verstanden, sind dem mit großer Skepsis begegnet und sehen diese Skepsis bis heute halt nicht entscheidend widerlegt. Also es ist ja nicht nur, dass das von außen käme, von Fans anderen Vereinen, sondern das kommt ja wirklich aus dem FC Bayern selbst und aus den Fankreisen, dass da diese Zweifel ist. Aber als Verein musst du natürlich auch deinen Sportdirektor versuchen zu stärken. Ja? Ob es bis jetzt geglückt ist, ich würde sagen, nein. Ich habe mal für mich die ein bisschen böse Theorie ausgeheckt, dass sie den Brazzo behalten, damit sie, wenn mal wirklich eine Zeit läuft und der es schief läuft, dass sie einen haben, den sie verantwortlich machen können und rausschmeißen können.
Ist ein harter Satz auf jeden Fall. Aber gut, Brazzo oder wie man ihn auch immer nennen mag, tut ja auch immer gerade im Moment alles dafür, um eine gewisse Form von Profil zu entwickeln. Das fängt ja auch schon mit seinem Äußeren an, dass er, sage ich mal, sich einen sehr, sehr extrovertierten Bart wachsen lässt, in einem zweifelhaften Outfit sich auf die Trainerbank setzt und auch dort sehr, sehr affektiert auftritt. Und tatsächlich ist auch die Transferbilanz jetzt für den kommenden Sommer mit Upamecano bei den Bayern jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig und man hat jetzt auch sehr, sehr viel Geld für den Nachfolger von Flick investiert. Also man kolportiert irgendwelche 25 Millionen Euro, die man für Flick auf den Tisch, für Nagelsmann auf den Tisch gelegt hat. Und dann ist schon das nächste Konfliktfeld schon da, bevor Nagelsmann überhaupt gekommen ist, weil Nagelsmann ist jetzt auch eher ein sag ich mal, ein bisschen extrovertierterer Typ, auch ein bisschen affektiert, ein bisschen arrogant und wird sicherlich, nachdem er das auch gewohnt war in Leipzig, permanent junge Nachwuchsfußballer der Extraklasse gutiert zu bekommen für die jeweilige Saison, die er da auch gecoacht hat, auf einmal in so ein Dürreland zu gehen bei den Bayern, was man ja bei den Bayern eigentlich nicht so erwarten würde. Und dann hast du halt eben diesen Sportdirektor auf der einen Seite, Nagelsmann auf der anderen. Dann findet ja gerade der Umbruch von Rummenigge zu Kahn statt. Da frage ich mich, ist der Nagelsmann da tatsächlich der richtige Trainer, um in dieser Übergangsphase den FC Bayern für die Zukunft aufzustellen?
Ich glaube, der Übergang hätte sich leichter mit Hansi Flick gestalten lassen, weil du dann in seinem sportlichen Bereich so eine Solidität gehabt hättest. Ja. Also mit dem Hansi Flick des Trippeljahres, sage ich jetzt. Ja. Also der zufrieden ist und der Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Das ist nun mal nicht so. Mit dem Nagelsmann, mit dieser Ablösesumme, also man verteidigt sie ja so, dass man den Trainer dadurch ja eigentlich stark macht. Ja, weil wenn du dann irgendwo zwischen 15 und 25 Millionen, ich denke, es wird sich an den Erfolgsprämien dann letztlich bemessen, wie hoch die Summe ausfallen wird, wenn du für einen Trainer so viel Geld hinlegst, solltest du ihn ja eigentlich dann vor dir selbst schützen, dass du ihn bei erster Gelegenheit dann entlässt. Also wenn du jetzt für Niko Kovac 20 Millionen Ablöse in Eintracht Frankfurt bezahlt hättest, hätte es das Verein wahrscheinlich versucht, ihn über das zweite und dritte und vielleicht vierte Jahr hinwegzubringen und nicht so schnell Schluss zu machen. Aber man stärkt den Trainer ja auch dann gegenüber dem Sportdirektor. Ja, weil wenn dieser Trainer dann vielleicht auch einmal Wünsche äußert, wen er haben will, ja, dann muss der Sportdirektor das vielleicht auch erfüllen. Oder wenn dann der Julian Nagelsmann sagt, aber für mich ist Manuel Neuer meine klare Nummer eins, mit dem will ich es nicht verschätzen. Und bei mir wird bei Alexander Nübel halt es nicht passieren, dass der 15 Spiele macht. Ja, dann ist eigentlich der nächste Konflikt programmiert und dann wird irgendwann einmal die Entscheidung fallen müssen, ist Nagelsmann der Starke oder ist Salihamidžić der Starke, also Trainer oder Sportdirektor. Da verändern sich nur die Namen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann da ganz diskret und zurückhaltend auftreten wird in Personalfragen.
Dann gehen wir jetzt noch die letzten Schritte mit Hansi Flick in sein wahrscheinlich neues Amt. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, er wird der nächste Bundestrainer und der DFB wird, nachdem er das Problem an seiner Spitze geklärt hat, den Vertrag mit Hansi Flick unterschreiben, wobei du ja bei Twitter jetzt berechtigterweise gefragt hast, wer unterschreibt denn dann den Vertrag, wenn dann niemand mehr beim DFB oben ist. Aber du hast vorhin eine Komponente im Trainerprofil des Bundestrainers reingebracht, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil eigentlich wirkt das Amt des Bundestrainers fast wie für Hansi Flick gemacht. Also dort kann er in Ruhe, mit Abstand, nicht in dem Tagesgeschäft wirken auf der einen Seite. Er kann auch, wie es gewohnt ist, auf eine lange Trainerzeit dann wahrscheinlich hinarbeiten. Also bei Löw waren es jetzt 15 Jahre, die er Bundestrainer war. Und kann dort auch seine Stärken ausspielen, sein gutes Netzwerk. Er ist Großvater und er hat Lebenserfahrung, wirkt dennoch noch jung und dynamisch und agil. So, und in der Vergangenheit gab es aber auf der anderen Seite wiederum auch zum Profil des Bundestrainers Aufgaben wie alte Krieger auszumustern, was Jogi Löw ja dann auch dankend übernommen hat bei Frings, bei Löw und auch an anderen Positionen dann harte Schnitte gemacht hat. Ich erinnere mich an vor 2 Jahren, als Müller, Boateng und Hummels aussortiert wurden. Eine Aufgabe, die man jetzt Hansi Flick jetzt vielleicht gar nicht so zutraut, so ein harter Hund zu sein.
Ach doch, das kann er, glaube ich, schon. Es ist ja nur wichtig, dass es auf eine vernünftige und erklärende Art und Weise macht. Ich glaube, er wäre jetzt im Fall der 3 genannten Spieler, wäre er wahrscheinlich anders vorgegangen. Wenn er also der Meinung wäre, dass die der Nationalmannschaft nichts mehr bringen, ich glaube, er hätte ihnen die Möglichkeit angeboten, dass sie von sich aus zurücktreten. Und ich wundere mich eigentlich bis zum heutigen Tag, dass Joachim Löw das nicht gemacht hat, weil nach anderen Turnieren, also beginnend 2008, hat er eigentlich immer den Spielern, bei denen er keine Perspektive mehr sah, es überlassen, dass sie von sich aus dann ihren Rücktritt verkünden. Also das ist eigentlich, und gerade wenn man viel zusammen erlebt hat und erfolgreich war, müsste das eigentlich der Weg sein, den man dann einschlägt. Also Hansi Flick wird dann vielleicht mal irgendwann mal mit Toni Kroos das Gespräch führen müssen, mit Manuel Neuer, das sind dann so die älteren Spieler in der Mannschaft, auf die das dann zukommt. Aber ich glaube, das wird er bewerkstelligen.
Du selbst hast ja kurz mit Hansi Flick im Rahmen deiner Recherche und deines Buchs Kontakt gehabt. Wie findest du, wie schätzt du ihn jetzt so ein? Inwiefern hat ihm vor allem jetzt auch sein letztes Amt als Bayern-Trainer, als Mensch und als öffentliche Person verändert?
Man hat jetzt von ihm auch eine andere Seite wahrgenommen, also dass er nicht nur der brave Hansi Flick ist, sondern dass er auch Bestandteil von Konflikten sein kann, weil sie einfach manchmal unvermeidlich sind. Aber er hat natürlich auch als Trainer ein Profil genommen. Er ist jetzt ein Vereinstrainer, der nicht nur vor vielen Jahren mal in der dritten Liga tätig war, sondern eben die höchsten Titel gewonnen hat und sich auf einem Niveau bewiesen hat, auf dem nur ganz wenige ankommen. Also ich glaube, insgesamt hat er durch diese Zeit bei Bayern München gewonnen, denn er war ja wirklich schon eine vergessene Figur des Fußballs, der also Thomas Hitzlsperger vor 3 Jahren noch angeboten hat, willst du nicht Nachwuchstrainer beim VfB Stuttgart werden? Ja, und wenn man vergleicht, Nachwuchstrainer VfB Stuttgart, Trainer der ersten Mannschaft, FC Bayern München, 6-Double-Sieger. Also da sieht man schon, wie in welche unterschiedlichen Wege Trainerkarrieren sich dann mit einer Zu- oder Absage entscheiden können. Ich denke, dass er eine interessantere Person geworden ist durch seine Tätigkeit bei Bayern München und eben durch den Erfolg als Vereinstrainer. Und dass er einen viel leichteren Start haben wird als Bundestrainer, bedingt natürlich auch dadurch, dass die Nationalmannschaft nicht mehr das ist, was sie noch vor ein paar Jahren war.
Hat sich auch im selben Maße dein Bild, was du von ihm hast, auch durch die Arbeit parallel zu diesen ganzen Erfolgen, durch dein Buch, durch deine Arbeit verändert?
Es hat sich teilweise bestätigt. Ich hatte von ihm halt das Bild, dass es ein sehr solider, netter Mensch ist. Also dieser Aspekt der Menschlichkeit, der hat sich bestätigt. Was dann eben neu war, diese Konfliktseite, die allerdings natürlich, wenn man sich in so einem Metier bewegt, die ja irgendwo da sein muss, ja, und die man von Zeit zu Zeit dann in bestimmten Situationen aktivieren muss. Und das habe ich eben gesehen, dass es in seiner Zeit als Spieler bei den Bayern schon so war, dass er Konflikte bereit war auszutragen, und das hat sich jetzt eben wieder bestätigt. Was ein bisschen neu war, war die Schärfe des Konflikts, weil jetzt zum Beispiel gerade so eine Äußerung wie gegenüber Salihamidžić mit Maul halten, die ist mir eigentlich nicht überliefert worden aus seiner früheren Zeit. Da war es ja eher so, dass er immer darauf geachtet hat, jetzt ein Gegenüber, das er kritisiert hat, nie im persönlichen Bereich zu beleidigen. Auch diese Äußerung gegenüber Karl Lauterbach war vielleicht Aufgeregtheit der Zeit geschuldet und natürlich auch diese Tatsache, dass jetzt Hansi Flick jetzt nicht so dicht in diesen politischen Themen drin ist. Aber das war eine Seite, die ich dann auch so in dem Moment jetzt etwas befremdlich empfand. Das hat nicht so zu meinem Bild gepasst. Mir war allerdings auch relativ schnell klar, dass er sich dafür entschuldigen wird, dass er das nicht so stehen lassen wird, wenn er erstmal erfasst, was man mit so einer Äußerung wie gegen Karl Lauterbach, was man da einfach auslösen kann, und dass er da deswegen versuchen wird, die auch wieder einzufangen.
Fand ich auch, wenn ich seine Bemerkung ebenso sehr zweifelhaft fand, auch gerade sehr verantwortungslos in dieser Zeit, wenn es um Wissenschaft geht, um das Bespielen von gewissen Strömungen in unserer Gesellschaft, sich dann doch souverän mit Karl Lauterbach auch zusammenzusetzen und dass beide das auch kommuniziert haben, dass man sich ausgesprochen hat, also dass es nicht nur einseitig eine Art von Entschuldigung gibt, sondern dass es halt eben auf beiden Seiten dann zu einer Beilegung des Konflikts gekommen ist, was ich persönlich auch sehr vorbildhaft finde für sämtliche Konflikte, die wir als Menschen in unserer Gesellschaft gerade heutzutage jetzt unter Corona-Aspekten und in der Form von Kommunikation und Diskussionen im digitalen Zeitalter, finde ich das schon sehr, wie gesagt, vorbildhaft. Und es hat mich dann doch auch wieder darin bestätigt, dass Flick vielleicht einer von den Guten ist, die da in ihren Ämtern arbeiten und walten. Jetzt nochmal, ich glaube, wir hatten das am Anfang ja schon besprochen, aber ich würde es jetzt nach unserem langen Gespräch jetzt doch nochmal vielleicht als Klammer nehmen. Ist es für dein Buch jetzt ein Segen oder ein Fluch, dass es bei Bayern jetzt diese Entwicklung gab?
Also der Verlag hat ja sicher daran gedacht, dass Hansi Flick länger im Amt bleiben würde und eben einfach Bayern-Fans aus Begeisterung für den erfolgreichen Trainer auf dieses Buch warten und es dann kaufen. Für mich als Autor ist es eigentlich interessanter, so wie es jetzt gelaufen wird, weil es mir die Option lässt, bei einer späteren Auflage die Geschichte noch weiter zu schreiben. Ich denke, ein Happy End ist es trotzdem, weil das steht einfach wie ein Monument in der Geschichte, was er mit Bayern München erreicht hat, aus welcher Ausgangsposition heraus in dieser speziellen Corona-Zeit. Das bleibt also für immer ungeachtet dessen, wie die Geschichte fortführt, aber sie kann auf eine interessante Art und Weise fortgeführt werden. Und wenn er dann Bundestrainer wird, dann hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Dann habe ich das Buch geschrieben über den kommenden Bundestrainer und alle können nachlesen, wie es dazu kam, dass man diesen Mann so lange nicht wahrgenommen hat und was tatsächlich in ihm steckt.
Also Leute und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt alles gehört habt, nehmt das Geld in die Hand, kauft das Buch. Was kostet das Buch?
Es kostet 18,99 Euro, also als wäre es der TSG Hoffenheim-Preis. Man hätte natürlich auch den FC Bayern-Preis nehmen können, der wäre 19,00 gewesen. Oder der Bammental-Preis wäre 19,10 Euro gewesen. Also hat der Verlag den günstigsten Preis gewählt, den er hätte nehmen können.
Okay, also nehmt die 18,99 in die Hand, geht in den nächsten Buchladen, also nicht online bestellen bitte, sondern geht tatsächlich in den Buchladen, die können das bestellen, ist am nächsten Tag da. Denn dieses Buch, was Günter Klein über Hansi Flick, den kommenden Bundestrainer und aktuellen Bayern super Erfolgstrainer geschrieben hat, ist eine Geldanlage, weil ihr werdet später die erste Ausgabe händeringend suchen in 20, 30 Jahren und dann habt ihr sie im Regal stehen und dann könnt ihr sie teuer verkaufen, weil die zweite Auflage wird kommen, das nächste Kapitel wird geschrieben und ich bin sehr spannend, wie es weiterlaufen wird mit Hansi Flick und wie Günter Klein die Sache einschätzt. Lieber Günter, zum Schluss, wenn Leute sagen, Mensch, mit dem will ich mich jetzt auch mal auseinandersetzen, vielleicht schreibt er auch ein Buch über mich. Wie kann man dich kontaktieren?
Man findet mich auf Twitter, GUEK62, also GUEK62. Und tatsächlich hat mich eine der Personen, mit denen ich ein Interview geführt habe für das Buch, hat mich auch schon angefragt, ob ich denn auch über sein Leben ein Buch schreiben würde. Und ich habe erst mal zurückgeschrieben, dass mir dann noch so ein bisschen näher erläutern müsste, was in seinem Leben noch so alles vorgefallen ist. Denn die Verlage verlangen viel, damit sie daran denken, über jemanden eine Biografie zu veröffentlichen. Da muss es rappeln im Karton.
Ich gebe zu, ich war es nicht. alles klar, Günther, dann möchte ich kurz nochmal sagen, liebe Leute, folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram, leider nicht bei TikTok. In unserem allerersten Gespräch hast du ja gesagt, für dich fehlt ja nur noch der Kanal bei TikTok. Du hast aber auch im Moment noch nicht nachgelegt in den letzten zwei Jahren.
Nein. Es ist mir noch fremd.
Günter Klein Katzenvideos bei TikTok. Da gibt es viele Leute, die drauf warten. Günter, mach das.
Ich halte es als Idee fest.
Genau. Auf jeden Fall Plattsport, Twitter, Instagram, Facebook und hört uns überall, empfehlt uns. Das ist ganz wichtig. Teilen. Und ich kann euch und lieber Günther dir nur sagen, bleibt gesund. Danke für die Zeit und schaut zu alle und auch du, lieber Günther, dass ihr jetzt gut durch den Sommer kommt, dass ihr gesund bleibt, dass ihr alle geimpft werdet und dass wir dann vielleicht im Herbst wieder in die Stadien zurückkehren können. Das wäre doch ganz schön.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, Amen. Gut, dann hören wir uns bald wieder und ich sage Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.